Okay, Starbuck, the board is green.
Copy that. Powering up for the autopilot test. This is Starbuck. Request permission to speak with Galactica Actual.
Starbuck wants to speak to you, sir. She's on a scrambled channel.
Go ahead.
I believed you. Believed in Earth.
What are you doing, Starbuck?
Bringing home the cat, sir.
We can talk about this.
No, I don't think so.
I want you to remember one thing. I do not regret anything that I did. Be sure that whatever you're gonna do, you don't regret it later. Do you understand me?
I guess we'll find out.
Mal on air drüber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bahnhofskino Galactica mit meiner Wenigkeit Patrick.
Und mit meiner Wenigkeit Britt-Marie.
Hallo.
Hi, hi.
Wir sind schon drin und du hast gerade noch rechtzeitig gesagt, komm hier, das war auf Aufnahme drücken.
Genau, wir waren schon am Fachsimpeln.
Ja.
Wobei ich es wiederhole, was ich eben auch schon gesagt habe, in der Folge war viel los.
Ja.
Also wir haben einiges zu besprechen.
Ich habe mich echt versucht, gut vorzubereiten. Ich glaube aber auch diesmal ist es notwendig. Ich habe aber auch in Bezug auf mich, jetzt nicht nur um dir möglicherweise auch die eine oder andere Frage beantworten zu können, sondern auch, weil ich mir hier und da gedacht habe, wie war das nochmal? Wo ist wer und was und wohin weiß es den Weg? Okay. Es ist voll, ja. Und das sagt auch übrigens Ronald D. Moore in seinem Podcast-Audiokommentar über diese Folge, aber dazu dann gleich noch mehr. Wir sprechen über Kobol Teil 1. Sehr spartanisch benannt im Deutschen. Kobol's Last Gleaming Part 1 im Original. Ein bisschen enttäuschend, ja. Vielleicht hat man gedacht, da kommt nicht mehr so viel. Oder zumindest kein anderer Titel mit, keine andere Folge mit Kobol im Titel.
Also ich meine, wir haben uns ja oft genug darüber beglaubt, dass Titel verraten, was in der Folge vorkommt oder los ist oder die vielleicht sogar auch die Lösung im Worst-Case-Szenario. Deswegen finde ich Kobol eigentlich einen ganz guten, neutralen Titel, weil wir ja wissen, was Kobol ist und eigentlich wissen wir ja auch um die Wichtigkeit. Deswegen, wenn das jetzt Kobol heißt, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wobei ich tatsächlich nicht verstehe, warum man hier nicht einfach den Originaltitel 1:1 übersetzt hat, weil das eigentlich auch gegangen wäre. Also das ist jetzt nicht mehr oder weniger aussagekräftig.
Ja, die Serie kam damals bei RTL 2 zum ersten Mal zur deutschen Ausstrahlung. Vielleicht, weiß ich nicht, hat man aufs Publikum geguckt und dachte, naja, lieber nicht überfordern. Das ist jetzt sehr gemein, glaube ich. wobei Kobol ist ja eigentlich noch überfordernder, weil das sagt gar nichts. Also wenn man nicht mit der Serienmythologie intensiv vertraut ist, dann ist Kobol eigentlich gar nichts. Das ist einfach nur ein Name. Ich fand jetzt überraschend, ehrlich gesagt, dass sie auf den Planeten stoßen. Was heißt überraschend? Ich kannte die Folge ja schon. Mhm. Und es hat trotzdem Überraschungseffekt, obwohl der Name des Planeten, auf den sie stoßen, nach ungefähr 10 Minuten im Namen der Folge enthalten ist. War das so, oh, stimmt ja. Aber ich glaube, ich war einfach nur so richtig drin. Ja. Genau. Es ist der 17. Januar 2005, beziehungsweise war es, als die Folge zum ersten Mal ausgestrahlt wurde in UK, in den USA am 25. März. Regie führt Michael Reimer zum dritten Mal, wenn man die Miniserie als eine Episode zählt. Und es standen noch, glaube ich, 21 Folgen vor ihm. Also er ist der meist gebuchte Regisseur von Battlestar Galactica.
Wow, okay. Ja.
Und Story zum ersten Mal von David Icke, einem der beiden Showrunner, und das Drehbuch hat geschrieben Ronald D. Moore. So.
Also alle alten Hasen oder sagen wir mal wichtigsten Leute eigentlich.
Ja, das stimmt schon so. Ja.
Am Steuer jetzt für dieses große Finale. Und vielleicht, also ich habe jetzt den zweiten Teil des Finales noch nicht gesehen, weil ich ja sonst Story durcheinander bringe, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was jetzt hier in diesem Zweiteiler erzählt wird, vielleicht auch das hätte gewesen sein können, was man erzählen hätte wollen, wenn man einen Film gemacht hätte. Also wenn man gesagt hätte, Battlestar Galactica wird es nur als Film geben und nicht als Serie, dann wäre es vielleicht das gewesen. So mit ein bisschen Vorlauf.
Ja, das kommt schon hin, weil das sagt auch Ronald D. Moore in seinem alten, uralten Podcast von vor 20 Jahren. Das war ja im Grunde unvermeidbar. Also die Battlestar Classic hatte eben auch schon eine Kobol-Episode. Also die Galactica findet ja dann Kobol und er meinte, man verabschiede sich natürlich auch von vielen alten Serienelementen in der Neuauflage, aber das hätte man nicht vermeiden können. Also es war klar, dass früher oder später Kobol auftauchen müsste. Das sei so einfach so ein integraler Standteil des Battlestar Galactica Kosmos. Also so sehr wollte man dann die alten Fans auch nicht trollen und sagen, nö, die Galactica kommt niemals an.
Ich verwechsel immer die Erde und Kobol. Ich denke immer, Kobol ist die Erde. Aber Kobol ist ja nur der Weg zur Erde, was auch immer das bedeuten soll. Es kommt mir, ich habe ganz starke Stargate-Vibes jedes Mal, wenn es gesagt wird. So nach dem Motto, irgendwas auf diesem Planeten führt uns zu einem anderen Planeten. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir zurück zu dem anderen Planeten.
Kobol, okay. Ja, Kobol ist nicht die Erde. Kobol weiß den Weg zur Erde. Richtig, die Erde gibt es vielleicht oder sie gibt es auch nicht. Also hier erfahren wir von der Existenz des Pfeil Apollos, der befindet sich in einem Tempel auf Caprica. Und auf Kobol wiederum ist die Gruft der Athene. Und die öffnet dieser Pfeil. Ich verrate jetzt hier nichts, was nicht in der Episode auch stattfindet. Also das ist nichts, keine Spoiler. Ja.
Und der wobei öffnet das alles eben so ein bisschen, also teilweise ging es um meinen Kopf drüber hinweg.
Ja,
also das
ist eine
Folge, die musst du echt zweimal gucken. Aber entschuldige, ja, also da in der Gruft der Athene, ja.
Genau, und die ist auf Kobol. Und die wiederum enthält den Schlüssel, um den Weg zur Erde zu finden. Und ich sag nicht genau, wie dieser Schlüssel aussieht oder aussehen könnte. Ich werde den Teufel tun und nicht mal sagen, ob die den Schlüssel finden. Aber in der Theorie, so wie es hier Präsidentin Rosalind formuliert, wäre das dann der Weg zur Erde, wenn es dir den gibt. So, was wir auch nicht wissen. Also, ich sag gar nichts.
Das wollte ich nochmal nachgucken, das habe ich vergessen. Wessen Rufname, also Funkname war Apollo? War das Lee oder Dama. War das Starbucks? Lee, okay.
Starbucks ist Kara Thraces Rufname.
Habe ich Starbucks gesagt schon wieder, verdammt. Ja. Das, ich muss echt hier, erste Staffel, das muss raus. Also vielleicht spielt ja dann Lee doch noch irgendeine Rolle, also eine wichtigere meine ich jetzt, weil Pfeil des Apollo, das kann ja wohl kein Zufall sein.
Nein.
Lass uns weitergehen.
Ich möchte auch nicht zu viel vorwegnehmen. Mach dir darüber nicht zu viele Gedanken.
Gut.
Genau, an dieser Stelle. Ich meine, die Serie liegt an dieser Stelle doch gar nichts nahe in der Hinsicht. Von daher solltest du es auch nicht tun und dir darüber Gedanken machen. Ja. Es gibt wenig Housekeeping, außer vielleicht so ein bisschen Aufklärung, was die Namen der 12 Kolonien betrifft. Da habe ich ein bisschen, ehrlich gesagt, rumgewurschtelt letztes Mal, weil ich kenne mich in Sachen Astrologie so wenig bis gar nicht aus und wir hatten ja Sagittarion in der letzten Folge, der Botschafter hier, Tom Zarek.
Aber
war.
Astrologie oder Astronomie?
Astrologie.
Okay, nee. Gut, weil eigentlich, also wenn du nach den Sternzeichen gehst, ist es
Nein, es gibt ja die Sternbilder auch im Astronomischen, ne? Aber
ja, genau,
diese Sterne,
genau,
diese
aber
Deutung
nein.
Ist die Astrologie.
Genau, okay.
Genau.
Aber was ich, ist denn, sind denn, ich habe da gar nicht an die Realität gedacht, ehrlich gesagt. Sind denn die Bezeichnungen tatsächlich auch Planeten oder Sternbilder, die es in der Realität gibt? Ich dachte, das wäre alles so ein bisschen halb erfunden und halb realistische Züge reingeschmissen.
Ja, da wir uns ja nicht in der irdischen in unserer Galaxis befinden, sondern in irgendeiner anderen, werden die nicht identisch sein. Aber man hat auf jeden Fall die Namen der Sternbilder übernommen, um die 12 Kolonien hier zu benennen, die auf unterschiedlichen Planeten verortet sind. Und das ist eben hier Sagittarion hatten wir das letzte Mal, nach lateinisch Sagittarius, also für den Schützen. Caprica ist nach dem lateinischen Capricornus für den Steinbock. Und die sind eben alle angesiedelt. Unglaublich wichtig, muss man sich, glaube ich, nicht merken, im Sternsystem Tyrannus in der Serienmythologie. Und da gibt es eben auch noch alle anderen Sternbilder sind da auch vertreten. Aerilon, also von lateinisch Aries für den Widder, Aquaria, Canceron, Geminon für die Zwillinge, Leonis, Libran oder Libran, Picon, Scorpia, Tauron und Virgon oder Virgon, wie auch immer. Irgendwann wird es vielleicht eine Figur in den Mund nehmen und dann weiß ich, wie es ausgesprochen wird. So. Das ist halt hart, ehrlich gesagt, für mich, weil ich habe da, wie gesagt, also Astronomie ganz schlecht, Astrologie noch schlechter.
Oder? Warte, jetzt bin ich selber durcheinander.
Astronomie ganz schlecht, Astrologie kein Interesse, wollte ich
ja,
eigentlich
oder,
sagen.
Also egal, auf jeden Fall. Gut, dass du nochmal nachgeschaut hast. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, hattest du eben gerade gesagt, Waage war nicht dabei als Sternzeichen, oder?
Doch, ich glaube, das ist Aquarius ist der Wassermann, Canceron, Gemini, Leonis, Libran ist die Waage?
Ja, Libra ist die Waage, genau, ja. Aber war dabei, okay. Ja. Das habe ich dann, habe ich nicht, du hast so schnell runtergerattert, da habe ich es nicht ganz mitgekriegt. Ich wollte nur, weil ich bin eine Waage, ich wollte wissen, ob ich auch dabei bin.
Doch, es gibt auch, ich bin Zwilling, also Gemini ist der Zwillingsplanet und Libran in der Battlestar Galactica Kosmologie, Mythologie ist der Waageplanet dann, ja.
Gut.
Grüße an all die Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören und sagen, was redet ihr da eigentlich? Schreibt uns gerne an galaktikapodcast@gmail.com, falls ihr sagt, ich bin ja der totale Astronomie oder beides Crack und würde euch gerne was erzählen. Oder auch nicht. So. Das war's auch ehrlich gesagt schon.
Ja, wunderbar. Das ist doch gut. Dann lass uns doch mal gleich einsteigen, denn wie gesagt, es gibt einiges zu besprechen, es passiert einiges und ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil haben wir am Anfang oder habe ich am Anfang noch das ein oder andere Mal geklagt und gesagt, die ganze Storyline auf Caprica, da passiert eigentlich quasi gerade gar nichts. Mhm. Und da war das Tempo so ein bisschen rausgenommen und entschleunigt. Und während das am Anfang der Staffel noch so war, hat sich das Tempo jetzt rapide gesteigert und jetzt plötzlich haben wir eine Folge wie diese, wo du das Gefühl hast, die haben einfach alles reingeschmissen, was irgendwie da war. Und also es passiert wahnsinnig viel.
Das war auch mein Eindruck, das ist das öfter hier mein Eindruck, dass ein bisschen zu viel passiert und ich gucke ja auch parallel zu dieser, ich werde ja auch Battlestar Galactica ab und zu untreu und gucke andere Fernsehserien, zeige das schon und stelle da auch fest, wie entschleunigt im Vergleich dazu das Erzähltempo ist. Hier passiert unglaublich viel. Der ganze Vertrauensbruch, worauf wir dann später zu sprechen kommen, zwischen Commander Adama und seinem Schützling hier, Starbuck, Kara. Zwischen hier, ich bin Adama total hörig und er ist wie ein Vater für mich und ich würde ihn niemals hintergehen, bis zu, oh, jetzt hintergehe ich ihn doch, da dauert es in dieser Serie 2-3 Minuten. Ich glaube, moderne Serien würden darauf 3 Folgen verwenden. Ja. Das ist schon interessant. Genau. Diesmal, ich war ganz dankbar, nicht so ein großes Problem, das hier aufzuteilen in 3 Handlungsstränge. Vorweg sei noch gesagt, wir spoilern nichts über zukünftigen Serienverlauf. Falls ihr uns zum ersten Mal hört, dann würde ich erstmal sagen, ist es eine schlechte Idee, jetzt hier mit Folge 12 einzusteigen. Aber ich meine, ich kann euch ja nicht davon abhalten.
Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Die anderen Folgen auch, bitte.
Dennoch beginne ich natürlich immer gerne damit zu sagen, nein, wir spoilern nichts. Ich habe die Serie bereits geguckt vor rund 20 Jahren und dann einzelne Folgen auch mal wieder gesehen, aber kein Detailwissen mehr. Und Britt-Marie nähert sich jeder einzelnen Folge zum allerersten Mal und weiß auch noch nichts über diese Folge hinaus. Die Handlung, genau, 3 Handlungsstränge, diesmal relativ einfach. Ich war einigermaßen dankbar dafür und wir beginnen, wie es unsere schöne Regelmäßigkeit will, auf dem von Zylonen besetzten Planeten Caprica. Und da passiert eine ganze Menge in sehr wenigen Szenen, aber wir haben nur 2 Minuten netto und trotzdem passierte einiges. Nämlich Hilo schießt auf Caprica Boomer, entscheidet sich aber dann doch, sie leben zu lassen. Und da gibt es natürlich auch noch ein Zwiegespräch und so weiter, aber ja. Ist das für dich befriedigend oder schlüssig?
Mir hat irgendwie die große Auseinandersetzung gefehlt. Also es war alles so ein bisschen antiklimaktisch. Gut, wir hatten das große Drama oder die große Enthüllung ja letztes Mal. Deswegen fand ich gut, dass wir hier auch wieder direkt angeschlossen haben. Das haben wir ja bisher auch immer so gehabt bei dieser Storyline. Und die eigentliche Auseinandersetzung der beiden war dann am Ende, als sie da quasi angeschossen lag und er vor ihr saß mit der Pistole im Anschlag und sinngemäß meinte, sie ist ihm egal, weil sie ist nicht die Echte und er will eigentlich von ihr nur wissen, wie er von diesem verdammten Planeten runterkommt. Mhm. Aber davor, also die Szene davor, davor war ja noch, er schießt sie an.
Ja.
Und dann plötzlich ist das die nächste Szene. Und mir hat irgendwie dazwischen das Verbindungsstück gefehlt. Das war so, als hätte jemand irgendwas geschnitten. Also das war so ein ganz harter Schnitt. Ich vermute, wahrscheinlich war da eine Werbung, weil, also das war irgendwie, es war ganz komisch. Ich hatte halt mir noch irgendwas, also erwartet, dass wir vielleicht sehen. Also ich hätte ja gedacht, er schießt sie ja an, sie ist einfach tot. Oder er lässt sie einfach liegen. Und plötzlich sitzen die da zusammen irgendwie in diesem Schuppen, sich gegenüber. Und ich so, hä, wie kommt die da hin? Wieso lebt die überhaupt noch? Also ich war kurzfristig verwirrt.
Er schießt auf sie, sie fällt die Treppen runter und dann kommen eben die Opening Credits.
Ja.
Und das nächste Mal, wenn wir sie sehen, genau, dann hat er sie schon unterm Arm, überm Arm, auf dem Arm, trägt sie.
Ja, aber das sehen wir gar nicht richtig. Das ist so ein bisschen so, ja, ich weiß auch nicht. Also eigentlich, also ich weiß natürlich, was passiert, aber es wirkte so, als hätte man doch großzügig die Schere angesetzt, was natürlich mit der Zeit vielleicht zusammenhängen könnte.
Ja, ich glaube auch. Mich hat das so ein bisschen die ganze Dynamik zwischen den beiden, wie die zwischen zwei beleidigten Kindern so ein bisschen angefühlt. Von wegen so, ich interessiere mich gar nicht für dich, ich interessiere mich auch nicht für dich, ja, selber doof. Weil,
ich war überrascht davon, dass er tatsächlich fest einfach die Meinung vertreten hat, dass sie als Zylonin einfach nicht die echte Boomer ist und deswegen auch nicht diejenige Person ist, die er kennt. Und dass er also sich komplett von diesem anderen, das da vor ihm quasi steht, abgenabelt hat und versucht ja dann auch sozusagen sie noch weiter von sich zu schieben, emotional. Und versucht vielleicht auch zu ignorieren, dass ja diejenige, die ihn da die ganze Zeit ja begleitet hat, auch die letzten Wochen lang oder Tage lang ja sie gewesen ist tatsächlich. Und dass er da aber einfach diesen harten Cut so gut hinkriegt, das hat mich gewundert. Also ich hätte tatsächlich mehr Zweifel erwartet im Sinne von, wie konntest du nur und so weiter. Aber ich glaube, in dem Moment ist er vielleicht genug Soldat, dass er weiß, wie so Spionagearbeit funktioniert.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein Selbstschutzmechanismus natürlich. Ich meine, das Eingeständnis, dass er möglicherweise Monate oder Jahre an der Seite einer Person gedient hat und auch mit der befreundet war, die ja die ganze Zeit einfach ein Zylone oder ein zylonischer Agent ist oder ein Klon oder einfach nur ja humanoide Replik, das ist ja auch schwierig, ehrlich gesagt. Das kann einen ja auch an die Grenzen der eigenen seelischen Belastung bringen.
Ich glaube, er denkt gar nicht so weit, dass das Jahre sein könnten. Ich glaube, für ihn fängt es im Kopf an, in dem Moment, in dem er ein Caprica, also nicht mehr wegkommt von Caprica.
Ja.
Also, dass da irgendwo so ein Tausch stattgefunden hat.
Genau.
Weil in der Aussage am Ende ihr gegenüber wird ja klar, dass er davon ausgeht, dass er auf jeden Fall die richtige Boomer kennengelernt hat. Mhm. Weil er meinte, du bist nicht die echte, also ich kenne die echte Boomer und so weiter, weißt du, so. Und also ich glaube bei ihm, also er denkt, dass die erst geswitcht hat.
Ja.
Sozusagen,
absolut.
Wo wir auch das gesehen haben.
Ja.
Ja, interessant.
Es wäre auch so viel einfacher. Ich meine, ich stelle mir gerade so die Situation vor von Menschen, die vielleicht jahrelang innerhalb der eigenen oder jahrzehntelang innerhalb der eigenen Familie ausspioniert wurden. Zum Beispiel
DDR.
Ja, genau. Einfach mit Blick auf die Stasi
oder
und die Erkenntnis.
Diktaturen. Ja,
nach Offenlegung der Akten eben nach dem Zerfall eines solchen Systems, dass da eben dann rauskommt, oh wow, mein eigener Onkel hat mich 10, 15, 20 Jahre lang bespitzelt. Da wäre auch die Vorstellung schön. Ah, okay, den haben sie einfach irgendwann ersetzt gegen so einen Agenten, der genauso aussieht wie er. Das macht es irgendwie tröstlicher, als weiß, okay, die Person, an deren Seite ich die letzten, lass mich nicht lügen, 5 bis 10 Jahre verbracht habe, ist einfach
nicht die Person,
die sie vorgibt zu sein. Ja, oder schon die Person, die sie vorgibt zu sein, aber mit einer Agenda, die ich nicht kannte und die einfach mir schadet. Und das ist, das ist schon übel, ehrlich gesagt.
Ja, und das hat ja jetzt nochmal einen extra Twist, weil die Person ist ja noch nicht mal ausgetauscht worden, sondern die Person ist quasi einfach doppelt.
Ja.
Oder noch mehr als nur doppelt. Wir haben ja jetzt hier nur die zwei, die wir verfolgen auf dem Schiff und jetzt eben sie auf Caprica.
Mhm.
Aber ja, ich hätte mir mehr emotionale Aufgewühltheit gewünscht oder nicht gewünscht, aber erwartet. Auf der anderen Seite, die sind in dieser Situation und er hat schon recht. Also das Einzige, was ihm wichtig ist, dass er von diesem verdammten Planeten runterkommt, egal und wie auch immer.
Mhm.
Und wenn sie der Schlüssel dazu ist, gut, dann ist das so.
Ich fand's ganz lieb, ehrlich gesagt, dass sie sagt so, ach, weißt du, ich mag dazu lohnen sein, aber mir wird auch kalt. gelitten. Tut mir leid. Also Boomer, ja, ich weiß nicht, Hilo wird's natürlich nicht trösten, aber wir wissen natürlich, dass auch Boomer, also Nummer, ich hab's gerade vergessen, so ein fühligeres.
Ich doch sowas nicht.
Ja, sie ist ja so ein fühligeres humanoides Zylonenmodell, von daher, das würde vielleicht Hilo trösten.
Oder wie Six sagt, dieses Modell war immer schwach. Hier übrigens mal ein ganz großes Lob an dieser Folge ganz generell. Wer auch immer den Schnitt gemacht hat, Hut ab. Also das war so wunderbare Schnitten an vielen Stellen. Am Anfang ganz, ganz besonders, da ist es mir richtig ins Auge gefallen, so dieses Zusammenschneiden der verschiedenen Handlungsstränge.
Ja.
Das hätte auch wie ein großer Kraut- und Rübensalat wirken können und stattdessen hatte man das Gefühl, da hat einfach einer wirklich wahnsinnig gut darüber nachgedacht, wie man es zusammenfügt und also das fand ich super und hier auch wieder, dass die Diskussion zwischen Balter und Six gegengeschnitten wird mit der Caprica-Szene, wo Six zu Balter sagt, sie war schon immer ein schwaches Modell. und sie hat enttäuscht, aber am Ende hat sie ihre Mission immer erfüllt. Schnitt Caprica Boomer. Hm. Und ich dachte so, okay, wow. Also wirklich richtig gut gelöst einfach. Es war zwar sehr on the nose, aber ich meine, so muss das sein. So wünsche ich mir das. Es war wirklich, wirklich super. Und es war nicht das einzige Mal, aber da ist es mir besonders ins Auge gefallen.
Sie spricht allerdings im Futur, muss ich ein bisschen ergänzen. Ah, okay. Also sie sagt, sie wird ihre Mission erfüllen. Ja,
ja, dann umso besser. Dann passt es ja noch besser.
Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ich fand es auch relativ stark in aller Kürze. Es war sehr ökonomisch inszeniert. Ich habe das Gefühl, sie tragen diesmal mit dem gelben Farbfilter nicht ganz so dick auf. Es liegt aber auch zum Teil daran, dass die zweite Szene eben im Nacht spielt oder im Abendlicht. Also das ist schon so, ist ein bisschen besser gelöst, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein Stilmittel, das ich jetzt auch überhabe. Nach den letzten
Ich habe mich ein bisschen gefragt. Der ist ja dann, nachdem er sie angeschossen hat. Nee, nachdem er nach der Enthüllung rennt er doch da durch die Stadt und dann trifft er ja auf sie und dann schießt er auf sie. Und aber dieses durch die Stadt rennen, da habe ich mich auch gefragt, wo zum Teufel ist der denn da? Weil eben gerade noch waren da 1000 Truppen und haben irgendwie da das Schiff bewacht. Und jetzt rennt er in die entgegengesetzte Richtung. Es ist komplett alles leer und verlassen.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht.
Aber
also mir ist schon klar, dass man, wenn man in die entgegengesetzte Richtung rennt, dass da vielleicht nicht unbedingt eine große Armee ist. Aber ich hätte mir noch wenigstens ein oder zwei Wachposten erwartet.
Ich verstehe, aber die Zylonen haben ja einen Plan. Die haben ja was mit Hilo vor. Und das wissen wir ja aus diversen Zwiegesprächen. Das wissen wir aus den Zwiegesprächen zwischen Nummer 5 und Nummer 6.
Ja, aber ich hatte gedacht, dass Boomer ja den Plan vereitelt hat, weil sie sich gegen die Zylonen gestellt hat. Mhm. Also ich dachte, der ursprüngliche Plan ist von ihr deswegen quasi unbeabsichtigt verändert worden. Und die Zylonen sind jetzt gar nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Ach, meinst du, dass die quasi, also wenn jetzt Six sagt, sie ist ein schwaches Modell oder sie ist eben anfällig, wahrscheinlich wegen der Emotionen, sie ist anfällig und wird aber ihre Mission am Ende erfüllen, meinst du denn, dass sie damit gerechnet haben, dass Boomer sich gegen sie stellt?
Ich weiß gar nicht, ob das so klar wird, ob Boomer sich gegen sie stellt. Das kann doch einfach nur ein dummer
Zufall
gewesen. Ich meine,
sie hat doch ihre eigenen Leute geschossen. Noch deutlicher kannst du dich doch nicht gegen deine Leute stellen.
Vielleicht war es eine Kurzschlusshandlung, diese ganze Offenbarung, dass es da eben zwei Boomers gibt und Hilo eben die andere Boomer sieht, die schien mir eher so dem Zufall geschuldet zu sein. Aber du hast ja recht, das kann man auch anders sehen.
Also ich meine ganz ehrlich, ich würde Six zutrauen oder wem auch immer jetzt, aber vor allen Dingen Six ist ja diejenige, wo man das Gefühl hat, sie hat so ein bisschen die Fäden in der Hand. Hm. Ich würde es ihr zutrauen, dass sie tatsächlich damit gerechnet haben, aufgrund der Tatsache, dass sie wissen, dass das eine schwache zylonische Entwicklung ist, ein schwaches Modell, dass es passieren kann, dass sie sich gegen sie stellen und dass die so eine Art Contingency Plan haben.
Fail-Safe-Mechanismus.
So ein Fail-Safe, so nach dem Motto, was ist, wenn? Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass jetzt sie sich an der Stelle gegen die Leute und so weiter vielleicht auch mit einer Waffe oder so wenden würde. Das glaube ich nicht, also nicht so im Detail. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie trotzdem da irgendwelche Fäden ziehen und dann das mit einrechnen. Weil ansonsten finde ich nicht, dass sie ihren Plan, also sonst finde ich die Aussage, sie haben ja einen Plan und sie folgen diesem Plan, stimmt ja dann hier nicht.
Ja, ja. Ich sage ja auch nicht, dass das so zwangsläufig so sein muss, wie es gerade.
Du weißt schon wieder Dinge.
Nein, es ist gar nicht so, ich bin da gar nicht so intrigant. Ich sage nur, versuche nur eine rationale Erklärung dafür zu finden, dass da eben, dass sie nicht von so zylonischen Centurions umgeben sind und die sagen, Hände hoch, Hilo, du bist festgenommen oder wir bringen dich um oder was weiß ich. Noch Schlimmeres, wir foltern nicht zu Tode. Also, dass es halt eine Möglichkeit gibt, dass sie immer noch was von ihm wollen und deswegen sagen, ja, lass den mal rennen. Und wenn er da auf dem Weg ein paar Nummer 8, also ein paar Sharons erschießt, sie ist ja die Nummer 8, ist das schon okay so. Das ist eben so der Preis, den wir zahlen müssen, um unseren Plan zu verfolgen, ja. Aber ja gut, darüber wird dann wahrscheinlich mehr zu erfahren sein in der nächsten Folge dieses großen Zweiteilers, den Ronald D. Moore auch als solchen konzipiert hat. Also er sagt auch in seinem Podcast-Audiokommentar, seine Wunschvorstellung wäre, dass Menschen die zwei Teile am Stück gucken, aber sie funktionieren eben auch so, also autark. Eigentlich nicht, ne? Also man muss schon den zweiten Teil irgendwann gucken, aber er sagte, der Sender sagte eben, wir teilen das auf 2 Wochen und so war es dann eben. Wohin springen wir jetzt? An Bord der Galactica, und zwar zu Gaius Baltar und Galactica Boomer, also Sharon Valeri. Dort wird Galactica Boomer weiterhin von Selbstmordgedanken gequält und Baltar befördert durch ein Zwiegespräch mit ihr ihren Suizidversuch. Sie überlebt diesen aber schwer verletzt.
Frage?
Ja.
Weil du es ja auch hier so formuliert hast, bist du der Meinung, dass Baltar mit diesem Gespräch sie absichtlich in den Selbstmord treiben wollte?
Ja.
Okay.
Er hat eine Chance erkannt und sie genutzt für sich.
Ich war mir nicht so sicher. Hm. Es war so, ja, also seine Reaktion auch hinterher wirkt natürlich so, als wäre das der Plan gewesen. Hm. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, er hatte schon so ein bisschen Gewissensbisse.
Das würde ich auch nicht ausschließen wollen. Ich meine auch, man kann ganz tief in den Schatten erkennen, dass er ein bisschen Pipi in den Augen hat danach. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch nur, weil es ihm emotional so zugesetzt hat. Das, was er hier ihr sagt, ist ja doch sehr, sehr eindeutig. So von wegen, ja, du denkst, also er sagt sich so, aber vermittelt dir quasi, ja, denkst über Selbstmord nach. Und ja, manchmal sollte man solche Chancen nutzen. ich finde das schon relativ eindeutig. Also ich habe jetzt die Folge in Vorbereitung auf unser Gespräch heute zweimal geguckt. Und beim ersten Mal habe ich auch noch ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Und zweiten Mal das geändert in Ausrufezeichen, ehrlich gesagt.
Also für mich war es nicht so hundertprozentig eindeutig, aber es passt natürlich zur Figur. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz, mich wundert, aber das ist natürlich, kann hier nicht, das kann nicht abgebildet werden in dieser Serie, das ist mir schon klar. Und die Frage ist auch, wie realistisch sind wir? Aber mich wundert, dass nicht schon mehr Leute sich umgebracht haben.
Weil, ach ganz so, ehrlich, ich dachte, wie man sich da durch die Backe schießt, okay.
Nein, also ich musste, erstmal, dass sich nicht mehr Leute umgebracht haben, weil, überleg mal, die stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und dann fällt man in Verzweiflung, man hat alles verloren, nicht nur die Familie und irgendwie alles, was man am Leib hat oder so, sondern einfach auch den ganzen Heimatplaneten, und dann wird man noch gejagt, also Depression wäre das Geringste, in was ich fallen würde danach. Deswegen, also das war das eine, nur mal so kurz am Rande. Das zweite, dass sie sich durch die Backe schießt, also ich weiß, das ist sehr sarkastisch und bös, aber ich habe auch noch gedacht, bist du zu blöd, um dich umzubringen, ey. Also das ist ganz, ganz, ganz fies. Aber es ist ja nicht das erste Mal, also man hört es ja ab und zu mal oder sieht es ab und zu mal in Serien, dass das passiert, wenn Leute versuchen, sich umzubringen. Und aber wie passiert das dann? Also die haben dann den falschen Winkel oder wie? Ich verstehe es nicht, wie man sich die Backe schließen kann. Weil Backe und Kopf sind ja dann doch nochmal ein gehöriger Unterschied im Winkel.
Ja, die... Genau, ihre Wange scheint durchlöchert zu sein, aber sie scheint ja auch keine wirklich wichtigen Organe dabei verletzt zu haben. Die Knochen die scheinen alle heil zu sein.
Also wenn sie was treffen kann im Gesicht, ja, dann ist die Wange, glaube ich, noch das Best-Case-Szenario.
Ich dachte auch, als sie so... Ich muss dazu sagen, ich finde diese Folge nahezu unantastbar. Ich habe wirklich mindestens 5 bis 7 Mal irgendwelche Gänsehautmomente gehabt und die gehört zu meinen absoluten Highlight-Folgen der ersten Staffel. Dennoch finde ich das auch so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe, dass es eine sehr, sehr dekorativ schöne Wunde ist, die sie da hat und offenbar auch nichts wirklich Schaden genommen hat. Also ihr Auge ist okay, sie sieht schick aus, Wangenknochen alle noch heil, alles super. Sie scheint einfach nur ein Loch zu haben, was sich auch einfach mit einem Pflaster überkleben lässt. Und ich dachte, oh wow. Also wir sehen eben in 2 Szenen vorher, wie sie sich diesen Pistolenschaft da komplett in den Mund reinsteckt. Und ich denke mir, also wenn du da abdrückst, da passiert ein bisschen mehr als einfach nur so ein bisschen Verbrennung an der Wange.
Du willst ja, also ich glaube, ich kenne es ja nur aus Serien. Gott sei Dank. Aber du willst doch eigentlich, möchtest du doch durch deinen Hinterkopf durchschießen und und triffst du dann nicht irgendwie deinen Gehirnstamm auch oder so?
Ich glaube, das war die Idee, ja.
Ja, aber jetzt frage ich mich gerade, weil wir ja beide uns einig sind, dass das eigentlich eigentlich die Best Case Lösung ist für so eine Geschichte. Ich glaube, dass Boomer tatsächlich sich umbringen will, aber sie ja dann zu, in Anführungszeichen, feige ist. Das sehen wir ja in der Szene, wo sie sich die Pistole in den Mund steckt und dann ja aber nicht kann. Und ich frage mich, ob jetzt in dieser Szene nicht vielleicht dann sie diejenige ist, die am Steuer saß, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die Waffe sich in den Mund gesteckt hat, aber ob sie dann vielleicht übernommen wurde von ihrer zylonischen Kontrolle, die dazu geführt hat, dass sie sich nur durch die Bange geschossen hat. Richtig. Vielleicht haben die auch so eine Art Failsafe eingebaut, genau, dass sie sich umbringen.
Ich finde den Brückenschlag gut. Ich glaube, der Gedanke ist schon der richtige. Oder ein möglicher. Also, ich sage jetzt nicht, was richtig oder falsch ist, aber genau. Ich finde den Gedanken auch naheliegend.
Ja. Ich fand die Reaktion des Ingenieurs, also die Reaktion ihres ehemaligen, ja eigentlich auch Partners, etwas gefühlskalt.
Ja.
Oder ich weiß nicht, oder ob der sich, natürlich versucht er sich auch da nicht zu emotional angreifbar zu machen, aber also irgendwie, ich fand die Szene war so ein bisschen awkward.
Ich finde es interessant, dass es eine von mehreren Szenen, ich glaube auch von dreien ist, wo eben tatsächlich auch mal Ränge ausgespielt werden und wirklich dann auch eine Figur zur anderen, mit der sie eigentlich befreundet oder vertraut ist, sagt, abtreten bitte oder hergehört.
Ja, ja.
Und in dem Fall eben auch als Aid oder Sharon oder Galactica Boomer sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Konversation, sagt sie, abtreten, Chief. Und er so,
Sir. Ja. Und ich dachte so, okay, also wenn man so leicht aus so einer Diskussion rauskommt, das war auch so, also da hat es sich ja wirklich leicht gemacht. Und dass er aber auch einfach drauf hört. Er hört natürlich drauf, weil es für ihn die einfachste Lösung ist in dem Moment. Also er kann sich dann aus dieser Affäre gut zurückziehen. Sie hat ihm ja diesen Ausweg gegeben. Aber es ist schon ein bisschen, also wenn es jemand mit mir machen würde, ich wäre angepisst. So nach dem Motto, jetzt will sie das nicht diskutieren und spielt hier den Rang aus, ja. Aber ich meine, okay.
Ja, sie.
Ihm ist es, glaube ich, ganz recht.
Ja, sie formuliert ihm gegenüber ihre Enttäuschung, sagt, ich habe dich gebraucht und du hast mir nicht geholfen und jetzt ist es zu spät. Und er geht ja auch mit so einem sarkastischen Spruch, als er fragt, bist du okay? Was natürlich immer auch eine blöde Frage ist, wenn da jemand liegt mit einem Loch im Kopf, aber.
Ja, das aber, du bist dann so hilflos. Es ist immer so, jedes Mal, wenn irgendwas passiert, denke ich, oh mein Gott, ich müsste unbedingt einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal machen, weil ich immer nicht weiß, wie ich reagieren soll. Und neben mir ist meine ältere Dame umgekippt und ich guckte sie nur so von oben an und meinte, sind Sie in Ordnung? Und ich dachte, offensichtlich nicht, die Frau ist gerade umgekippt. Aber ich wusste in dem Moment auch nicht, was ich fragen soll. In dem Moment, in dem ich das fragte, hörte ich mich quasi selber zusammenzucken und dachte, dümmste Frage ever. Und aber du bist so hilflos und vielleicht geht ihm das hier genauso, dass er so hilflos ist und nicht so richtig weiß, so geht es dir gut? Und dann macht sie sich ja auch emotional angreifbar und sagt tatsächlich auch, ja, also sie hat das Gefühl, sie verliert die Kontrolle und sie ist halt eine Gefahr für die Leute um sie drumherum und dass sie die Leute eben umbringt und oder umbringen würde. Und wenn man jetzt nicht um ihre Aussetzer weiß, dann klingt das auch für mich wie ein Fall für dringende, geschlossene Abteilung.
Ja,
weil er dann auch sagt, du brauchst Hilfe, aber auch so verabscheut irgendwie so du brauchst, also so irgendwie so, nicht nach dem Motto, oh mein Gott, du brauchst Hilfe, sondern mehr so nach dem Motto, ich verachte dich, du brauchst Hilfe.
Ich finde sie auch hier im direkten Vergleich mit Chief Tyrell hier unsympathischere oder härtere Figur, aber ich frage mich eben auch, ob es ein bisschen mit dem Spiel des Schauspielers hier Aaron Douglas oder auch seinem gesamten Auftreten so verbunden ist, dass ich für ihn eine gewisse Sympathie hege, weil er wirkt eben so, er ist eben so ein Teddybär-Typ, ich weiß auch nicht, er ist eben so der Chief O'Brien der Galactica, man kann ihm nicht so wirklich böse sein, egal was er tut und er ist ja auch kein wirklich guter, aber ich glaube, gerade so in früheren Folgen, und da hat die Serie nicht unbedingt Gutes mitgetan, hat sie so ein bisschen ihn gegen seinen eigenen Typ inszeniert, so als den Womanizer und den Sprücheklopfer und ich gucke ihn immer so an und denke mir, das ist auch so ein bisschen so ein Dummy. Erwarte nicht zu viel von dem.
Also er hat, ja, das ist, ich finde es auch irgendwie, diese Figur ist wirklich seltsam, weil sie sich dauernd widerspricht. Also er wird oft für das benutzt, wenn man jemanden braucht in der Story, der eine bestimmte Sache macht. Und dann kann das, was der Dummes sein oder was der Kluges, weil er ist ja der Ingenieur, also er hält ja alles am Laufen, aber gleichzeitig hat er dann auch wieder Situationen, wo man sich denkt, so, oh mein Gott, Junge. Und in diesem Fall, gut, emotional ist er wohl nicht ganz so, also emotional reif. Reife fehlt, emotionale Reife. Aber, naja, ich kann auch verstehen, er kommt hin, er fragt, Mensch, wie geht's dir? Sie denkt sich, oh mein Gott, da ist er, also er hat mich jetzt die ganze Zeit irgendwie geschandt, aber jetzt ist er da und fragt wenigstens, also offensichtlich bin ich ihm doch irgendwie wichtig. Sie wird emotional, macht sich emotional angreifbar, indem sie wirklich auch gesteht, was in ihrem Allerinnersten ihre größte Angst ist und er sagt nur, du brauchst Hilfe, dann kann ich auch ihre Reaktion verstehen, zu sagen, okay, ich spiele jetzt meinen Rang aus.
Ja.
Also, wenn das keinen Grund gegeben hätte, warum sie ihren Rang ausspielt, dann wäre ich angepisst gewesen. So denke ich mir so, okay, er hat es nicht anders verdient.
Ja, ja, ja. Wir sprechen sicher gleich noch ein bisschen über Hatzix und Balter. Ich fand auf jeden Fall jetzt auch in dem Handlungsstrang ganz interessant, wie sie darauf reagiert, was er eben tut. Und habe da auch ein bisschen versucht, aus dem Schauspiel von, also ich fand seins relativ eindeutig. Ich glaube, er macht das schon zielgerichtet, zielbewusst. Quasi redet Boomer, Galactica-Boomer in den Suizid rein. Aber ich fand hier Trisha Helfer, heißt die Schauspielerin von Head Six, Reaktion auch ganz interessant und nicht so leicht zu lesen, ehrlich gesagt, wie sie darauf reagiert, weil es ist so eine Mischung aus Entsetzen, aber eben auch Bewunderung, weil sie ihn ja auch vorher auch noch so gegängelt hat dafür, dass sie enttäuscht sei von ihm. Ne? Da kommt ja die Eifersucht rein, über die wir auch gleich sicher noch reden. Und sie meinte, ach, du bist so gewöhnlich geworden. Und dann tut er das eben und man hat so das Gefühl, sie ist überrascht und entsetzt davon, was er tut, aber sie hat auch so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, so von wegen, da ist er wieder, mein alter Bolter.
Aber diese Dynamik zwischen den beiden hat halt echt was von so Schulkindern, die sich an den Zöpfen ziehen. Es ist wirklich so, die ganze Zeit. Also er,
ja, weil
der
eigentlich
unbedingt
sabotiert
beweisen
er ja
möchte.
Auch, genau, er sabotiert ja, dass er immer noch ein ganzer Kerl ist und so sein eigener Herr, aber sie durchkreuzt
sie,
damit ja auch
immer
ihre Pläne.
Anpiekst und sagt, ja, aber du liebst sie und liebst nicht mich und bist eifersüchtig und weißt du, immer so die Knöpfe, von denen sie genau weiß, dass sie ihn anfachen.
Es ist, ich glaube, er sagt auch, du kannst ja auch mit ihr schlafen, wenn du willst. Also so
ja,
von wegen
ja,
hier,
ja.
Sie steht ja doch zu deiner Verfügung. Aber das, was er da tut, wenn es dann wirklich so ist und du sagst ja, du bist da gar nicht so sicher und ich bin relativ sicher, dass er sie in den Selbstmord reinredet noch oder sie darin bestärkt, in den Selbstmord, in Selbstmordgedanken, Selbsttötungsabsicht, dann handelt er ja gegen die Interessen der Six in seinem Kopf, also gegen die zylonischen Interessen, weil er weiß ja, dass sie eine Schläferagentin ist.
Naja, aber sie ist ja nicht die Einzige. Also er weiß ja auch,
ach so,
dass es da mehrere ja, Modelle quasi gibt.
Ja.
Und sie hat ja jetzt aber auch nicht explizit gesagt, dass er das nicht machen soll. Also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass sie die Fäden gezogen hat, damit er dann da ankommt, wo er angekommen ist, nämlich sie da reinzuquatschen. Ich glaube auch schon, also es ist so, ich glaube schon, dass er sie da bestärkt hat in der Entscheidung, aber ich habe das Gefühl, er hat trotzdem noch Gewissensbisse deswegen. Also er ist nicht so kaltblütig dahingegangen und gesagt, okay, ich mache das jetzt, ziehe das jetzt durch, sondern ich glaube, der hat da so ein kleines inneres Battle auch mit sich selber gehabt, hat es dann aber am Ende durchgezogen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, und das ist eben hier das große Fragezeichen, dass die Zylonen sich nicht selber richten können, sich nicht selber umbringen können oder zumindest nicht erschießen können,
ja,
und dass es da so eine Art Failsafe gibt, dann würde es ja Sinn ergeben, dass Six quasi die Fäden zieht, um ihn dahin zu bringen, dass er sie da reinquatscht,
ja,
weil sie weiß, dass sie sich nicht umbringen kann.
Okay.
Also das, einfach um eine Power-Dynamik, um Macht über ihn auszuüben.
Okay.
Also das würde auch zur ganzen Beziehung einfach passen.
Ja, klar. Das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren.
Ja.
Aber letzter Gedanke noch, den ich zu dem Handlungsstrang hatte, war schon, dass es ein bisschen schade ist, dass natürlich bei einer Serie, die extrem aufs Tempo drückt, wie diese, die eben netto abzüglich Recap, Vorspann, Abspann und so weiter, nur vielleicht 41 Minuten hat jede Woche, einfach keine Zeit darauf verwendet wird, dass, wenn so eine Tragödie sich ereignet wie diese, nämlich der versuchte Selbstmord eines, oder sagen wir mal, sie gibt es ja aus als, sie habe sich irgendwie beim Waffenreinigen,
genau,
bei Unfall beim Waffenreinigen.
Genau. Er sagt ja dann auch, wie kannst du nur vergessen, dass du noch eine Kugel im Lauf hast? Und sie so, ich habe es nicht vergessen.
Ja.
Aber alle anderen sollen denken, dass sie es hat, beziehungsweise so eine Verletzung, ich glaube, jeder ist da skeptisch, ob es nicht vielleicht doch ein Selbstmord war. Aber zumindest gibt es nicht zu.
Ich wollte nur sagen, es gibt nur noch eine Handvoll seniorige Piloten und Pilotinnen in der gesamten Flotte. Und sie gehört eben dazu. Sie ist eine der besten und eine der leitenden militärischen Offiziere an Bord dieses Kampfschiffes. Und natürlich sollte da zumindest der engere Kollegenkreis komplett aufgebracht sein. Es wird aber niemals ein Wort darüber verloren. Einfach weil es an Bord der Galactica so viel anderes gerade zu tun gibt. Also kommt niemals so ein Wort von Kara oder Lee oder meinetwegen auch dem Commander oder dem Colonel, der da sagt so, ach, das ist schon irgendwie tragisch, was da mit Sharon passiert ist. Aber nö.
Ich finde es auch ehrlich gesagt interessant, dass wir hier, gut, wir kriegen nicht so viel vom Privatleben zu sehen, außer wenn es um Sex geht, aber dass zum Beispiel auch die Piloten untereinander nicht irgendwie mal gezeigt werden, wie sie irgendwie ein Bierchen trinken. Ich meine, was wir gezeigt bekommen, ist ab und zu mal ein Kartenspiel,
ja,
genau. Aber so dieses, aber ich erinnere mich jetzt nicht groß dran, dass Boomer zum Beispiel mit Starbuck oder Lee abhängt.
Ja, das stimmt, das ist richtig, genau, die
Das sind irgendwie andere Kreise und ich meine, wenn wir überlegen, dass wir nur noch wie viele Piloten übrig haben, 12 oder was oder 11 oder so, also es ist schon,
nach dieser Folge
dann muss es schon
auch
Absicht sein.
Ja, nach dieser Folge wahrscheinlich auch nicht mehr.
Der
Alkoholgenuss ist auch so, ist auch ganz interessant, weil ich glaube, es ist Crashdown heißt die Figur, das ist ja der Co-Pilot von Boomer an Bord dieses Raptors, der sagt auch beim Kartenspiel auch anwesend und sagt, nee, bitte nicht mehr nachchecken, den Schnaps, er hat gleich noch eine Schicht und ich denke mir, ja, geil.
Ja, du, also ich meine, sie brühen ja auch in ihrer, oder brauen ja auch in ihrer Schicht den Schnaps, das ist ja dann, ja. Ich wollte noch sagen, Bolter wird hier seinem Ruf gerecht, also er gilt ja als Womanizer, der irgendwie auf alles springt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde, hier in dieser Folge wird es total ausgespielt, eben auch dadurch, dass Six ja dann sagt, ja, willst du mit ihr schlafen, liebst du sie, zwischendurch wusste ich auch nicht genau, wen sie mit sie meint, weil es gibt ja dann diese Szene, vielen, ja, aber sie gibt ja dann diese Szene, wo er da sitzt bei Roslyn und sie versucht ihm ein bisschen so die politischen Verstrickungen nahezubringen und so weiter. Und stimmt, in dem Moment, es war so lustig, weil die Folge war schon wichtig, aber in dem Moment dachte ich, ach scheiße, richtig, der ist ja jetzt Vizepräsident, das hatte ich total vergessen. Das hatte ich schon wieder komplett ausgeblendet. Und es war auch irgendwie dieser Schnitt zwischen Bolter in seinem, wie sagt man, Schlumberklamotten für die Freizeit hin zu einem Bolter, der da plötzlich im Anzug sitzt, mit den Härchen so zurechtgestylt. Das war auch so, ich so, Moment mal, ich musste zweimal hingucken. Ja, aber das war so, ach, richtig, stimmt. Aber über den eigentlichen, also apropos, er wird ja, und da hat ja aber Six in dieser Szene auch gefragt, liebst du sie? Und ich dachte, er meint halt Roslyn. Aber dann war ich mir zwischendurch nicht so sicher, ob sie wirklich Roslyn meint.
Diesen
aber
Moment der Irritation hatte ich auch. Sie meint natürlich Starbuck. Das geht ja daraus hervor.
Genau,
aus
genau,
dem
weil ich wollte gerade sagen, über den großen hier, oh mein Gott, Moment, haben wir noch gar nicht geredet. Nämlich die Tatsache, dass es damit beginnt. Bolters erste Szene ist ja die, dass wir ihn im Bett sehen. Also beziehungsweise wir sehen ihn ja noch gar nicht. Wir sehen Starbuck halt, dass sie mit jemand schläft.
Ja.
Und es wird nur ihr Gesicht und ihre Hände und die wie sagt man, knoteten Beine irgendwie gezeigt. Und man denkt ja, es ist Lee, weil natürlich alle denken, es ist Lee. Und dann plötzlich taucht dann die Person, die da quasi hier coitus interruptus mäßig unterwegs ist, taucht dann auf und dann ist es Bolter. Und sie stöhnt im gleichen Moment Lee. Und damit ist natürlich die Romantik weg. Oder die Lust. Und also Interruptus halt. Und ich so, oh mein Gott, sie schläft mit Bolter? Also, selbst wenn es nicht Lee gewesen wäre, weil es wäre ein bisschen zu einfach wahrscheinlich gewesen von der Auflösung her, auch wenn ich damit festgerechnet hatte. Aber selbst wenn es nicht Lee gewesen wäre, ich hätte nie damit gerechnet, dass es Bolter ist.
Das
also
war
never
damals
ever.
Das war damals genau der Gedanke, den ich auch hatte. Das war jetzt auch beim Wiedersehen der Gedanke. Ich war überrascht, jetzt von Ronald D. Moore in seinem Podcast-Kommentar zu hören, das sei für ihn, also Moore, ganz schlüssig, dass die beiden in der Kiste landen. Da hätte es von Anfang an so eine Attraktivität, so eine Anziehung zwischen den beiden gegeben. Und ich habe mir das so angehört.
Beim Kartenspiel vielleicht, ja. Es gab da die eine Szene, wo sie ein bisschen awkward geflirtet haben, aber da hatte ich eher das Gefühl, er piesert sie so ein bisschen.
Ich habe die Podcast-Folge laufen lassen, letztens beim Kochen, und habe da kurz das Messer zur Seite gelegt und dachte, was? Ja? Okay, das ist
auch vielleicht Hate-Sex? Fragezeichen? Kann auch gut sein, aber
das ist eben auch für mich wiederum der Beweis, dass manchmal die eigenen Autoren oder die Macher, die kreativen Köpfe hinter einer Serie oder hinter einer fiktiven Geschichte gar nicht so genau wissen, wie ihre eigenen Figuren ticken oder was das Publikum eigentlich will. Weil in dem Moment dachte ich schon so, ja, I don't think so. Aber meinetwegen. Ich meine, dann ist es eben so passiert. Es muss ja auch keine große innere Verbindung sein. Das ist ja auch nur rein Hetzix Kopfgeburt, dass sie eben denkt, oh, da steht doch weiß Gott was hinter. Ich glaube, weder für Bolter noch für Starbuck ist das mehr als einfach ein One-Night-Stand.
Nee, so sehe ich das auch. Ja. Und sie bestätigt das ja Lee gegenüber auch nochmal, dass er halt sagt, ja, quasi da gewesen, weg gewesen. Und sie so, ja, genau. Und ich so, okay. Und ich meine, was ich hier natürlich wirklich gut finde, ist kein Slut-Shaming oder sowas. Sie hat halt natürlich, das haben wir mehrfach schon gesagt, die Rolle, die normalerweise Männern gegeben werden in solchen Serien. Dazu gehört, dass sie eben so als taffer Soldat unterwegs ist, taffe Soldatin. Und auch Dinge macht wie Zigarre rauchen, Karten spielen. Das sind natürlich jetzt doch sehr Klischee. Attribute, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber dazu gehört auch, dass sie einfach mit Leuten, also dass sie einfach rumschläft, in Anführungszeichen. Und normalerweise wäre dann eigentlich die erste Go-To-Reaktion in Serien dieser Zeit so, die Schlampe, die schläft mit irgendwie allen oder so. Und in dem Fall ist es einfach, nee, das ist halt einfach Sex, um ein Bedürfnis zu befriedigen und dann ist auch wieder gut. Und dann gehen wir wieder auseinander. Ich meine, Erwachsener kann man sich nicht verhalten.
Apropos Erwachsenenverhalten, das ist schon recht, dieser sehr geschlechterparitätische Blick oder sehr emanzipierte Blick, den die neue Battlestar-Serie hat auf Frauen, sagen wir mal, in militärischen Rängen, im militärischen Dienst, als Kampfpilotin in dem Fall. Das kann man ja auch so oder so betrachten, durchaus kritisch sehen, vielleicht auch ein bisschen als, also wenn man es kritisch sieht, so als abgegriffenes Klischee oder als sehr einfacher Weg, um eine Serie modern und zeitgemäß wirken zu lassen. Aber es sorgt auch in dem Fall, muss ich sagen, für einen meiner aller liebsten Momente der gesamten ersten Staffel, nämlich wenn Starbuck Apollo, also Lee, eine scheuert und er einfach zurück eine reinhaut.
Oh mein Gott!
Und es wird gar nicht weiter kommentiert. Die beiden hauen sich einfach mal die Faust in die Fresse und danach so, okay, und weiter im Text.
Ja, und ich dachte so, oh mein Gott, das ist vielleicht, also Gewalt nie gut. Aber das war, glaube ich, eine der geschlechtsgleichesten Szenen sozusagen. Wie sagt man? Equality. Also wie sagt man denn? Gleichberechtigten. Eine der gleichberechtigten Szenen, die ich so gesehen habe, weil man da eben, also in dem Moment sind sich zwei Soldaten begegnet und nicht ein Mann und eine Frau oder alte Freunde oder was auch immer. Und ich dachte so, okay, wow, aber ich war wirklich geschockt. Also für mich hat das funktioniert. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wie das ist jetzt auch mit der Darstellung der Frau und so. Wir haben ja hier schon sehr Frauenfiguren, die auch wirklich eine wichtige Rolle spielen innerhalb dieses Battlestar Galactica Kosmos. Wir haben Roslyn, die ja Präsidentin ist, also eigentlich an der obersten Spitze steht. Dann haben wir natürlich, Adama, der dann quasi die Militärseite in männlich, in Anführungszeichen, übernimmt. Und dann haben wir aber auch so Figuren wie jetzt zum Beispiel Starbuck oder auch Boomer, auch wenn da jetzt natürlich gerade ein bisschen so schwierig ist alles, aber das sind ja alles doch Figuren, die durchaus wichtig sind, wenn man überlegt, was sie auch für Rollen einnehmen und für Führungspositionen auch innerhalb dieses Kosmos. Und trotzdem bewegen sie sich in einem komplett männlich dominierten Gerüst, was halt natürlich das Militär ist in dem Fall. Also es ist nicht komplett, ich sag mal, gleichberechtigt, so wie man sich das denken würde, wenn man hört, dass es hier jetzt weibliche Rollen gibt, die wichtige Positionen einnehmen. Aber diese Position ist halt immer noch innerhalb eines vor allen Dingen männlich dominierten...
Sicher.
Bei einer männlich dominierten Umgebung, sage ich jetzt mal.
Ja, der Militärapparat ist auf jeden Fall, also die Hierarchie darin ist auf jeden Fall männlich geprägt. Wenn es aber um die Relevanz, um die Wichtigkeit der Figuren für diesen Serienstoff geht, da ist ja einfach, da spielen ja dann die militärischen Ränge eine eher untergeordnete Rolle. Weil zum Beispiel Lihilo ist ja auch eine wichtige Figur, ist aber wahrscheinlich so in der Hackordnung ziemlich weit unten und eben trotzdem eine wichtige Figur, also wichtiger als wahrscheinlich einige höherrangige Offiziere hierbei, die gar keine Rolle spielen. Von daher, ich gebe dir natürlich recht, es ist auf jeden Fall sehr patriarchalisch geprägt, das ganze System, aber innerhalb dessen weiß ich eben, glaube ich, jemand wie Starbuck gut zu behaupten und sie spielt ja auch ihre Kompetenz oft auch aus, um ihren eigentlich gar nicht so wahnsinnig hohen Rang vergessen zu machen. Einfach indem sie sagt, ihr wisst, es gibt niemand Besseren als mich für die Arbeit.
Ja, und aber indem sie auch, und das ist ja schon ziemlich hinterhältig, sneaky, indem sie auch einfach über den Kopf ihres direkten Vorgesetzten hinweggeht und sich direkt zum Beispiel an den Oberchef wendet, weil sie weiß, sie hat da einen guten Draht zu ihm, ja. Also ich sage nur die Adamas. Also Lee ist ja dann wirklich auch sauer, dass er über ihren Kopf hinweg direkt, dass sie sich über seinen Kopf hinweg direkt an seinen Vater gewandt hat.
Nee, sie ist gegangen in dem Fall, ja.
Ach, sie ist total, aber auf jeden Fall eine Stufe höher.
Genau.
Und also da in dieser Wut steckt auch natürlich generell noch die Wut mit drinne über die private Auseinandersetzung. Das spielt da, glaube ich, schon definitiv auch eine Rolle. Aber das fand ich auch ganz, das ist schon, eigentlich ist das gerade auch im Militär. Also es ist ein absolutes No-Go, das macht man eigentlich gar nicht. Ja. Und jetzt,
Starbuck
hatte für mich tatsächlich mit die überraschendsten Szenen. Also die erste Szene natürlich mit Lee und ihr so, okay, wir haben hier einfach mal bestätigt, dass die beiden halt einfach wirklich aufeinander total stehen. Und ich war ein bisschen... Ja, und das zweite war Bolter, oh mein Gott. Nein, dass sie Lee gesagt hat, als sie mit Bolter geschlafen hat. Und das war die erste Szene, ich so, what? Dann, dass es Bolter war, oh mein Gott, was? Und dann eben diese Szene, wo sie sich halt geschlagen haben. Und tatsächlich fand ich dann die Endszene, als sie dann mit dem Schiff dann zur Erde gesprungen ist, gar nicht mehr so überraschend. Das war eigentlich schon vorauszusehen, nachdem, wie das so eingeleitet wurde, auch mit dem Gespräch mit Roslyn und so. Aber was ich ein bisschen überraschend fand, war tatsächlich dann das Gespräch mit Lee und ihr, wo er ja, woher auch immer, through the grapevine oder was, erfahren hat, dass sie ja mit ihm geschlafen hat. Also mit er interpretiert Bolter, ja wohl.
Ja, er hat den Raum gelesen.
Ja, aber das wollte ich nämlich gerade sagen. Er interpretiert ja wohl dieses Zusammentreffen von Bolter und Starbuck beim Kartenspiel ja so. Ich fand nicht, dass es so eindeutig war, aber ich meine, okay, er ist vielleicht ein sehr guter Raumleser.
Ach,
so.
Ach ja.
Auf
ja.
jeden Fall. aber dass er dann auch mit, also ich finde, so wie sie miteinander gesprochen haben, hätte man auch, wenn man jetzt diese Serie gar nicht kennt, denken können, dass die beiden vorher eine Beziehung hatten. Weil er, also er hat ja wirklich, es ging gar nicht darum, das hätte ich ja jetzt erwartet, dass beide zugeben, dass sie den anderen jeweils attraktiv finden und sich angezogen fühlen. Das war gar nicht die Frage. Weil es war eindeutig klar, dass er definitiv was für sie empfindet und dass er deswegen sauer ist. Also das, weißt du, also so wie er gesprochen hat, fand ich, hatte man fast das Gefühl, die hatten schon mal was und das ist nicht das, was in Frage gestellt wird.
Aber er formuliert das ja und das macht, finde ich, die Szene so spannend und ich vorweggeschickt, die Serie war ursprünglich anders konzipiert, erzählt Ronald D. Moore in seinem Podcast, nämlich eher als so ein spielerischer Austausch, so von wegen, ich zieh die mal auf damit, was hast du mit Bolter gemacht, hahaha, du und der Vizepräsident, ihr könnt die Finger nicht voneinander lassen und das ist alles sehr, sehr viel netter gewesen, so ein Geplänkel unter freundschaftlich verbundenen Kollegen. Aber Moore hat es dann eben nochmal umgeschrieben und jetzt ist eben diese härtere Fassung, in der eben, und das finde ich ehrlich gesagt total spannend, genauso ist, wie du es beschreibst, er will was Persönliches, ein persönliches Gefühl vermitteln, spielt dabei aber seinen militärischen Rang aus, beziehungsweise seine militärische Pflicht als ihr Vorgesetzter. Also von wegen, ja, ich will nur nicht, dass du hier Scheiße baust und du bist irgendwie so ein Fuck-up und du machst hier Fehler, weil du dich auf die mit den falschen Leuten einlässt. Aber in Wirklichkeit wissen wir natürlich, das ist alles sehr, sehr persönlich. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Also diese Ambivalenz da in der Figur von Lee, der persönlich investiert ist in Kara und sie in ihn. Und trotzdem formulieren die ganz vieles über ja militärische Pflichten und so.
Ja, weil sie eigentlich nicht wirklich sich gestanden haben, dass sie einander attraktiv finden. Aber beziehungsweise ich fand das so schwierig, weil also wenn ich dann auf dieses Gespräch zurückblicke, ich meine, uns ist es ja sowieso von außen, als Außenstehende klar, dass er das macht, weil er eben kein emotionales Gespräch darüber führen möchte, dass er jetzt in sie vielleicht verknallt ist und sie das ja auch nicht zugeben will. Und also diese große Deklaration, Liebesdeklaration, die fehlt mir noch so ein bisschen. Auf der anderen Seite, als das Gespräch an sich, hat es einfach vorausgesetzt. Also so wie er dann auch reagiert hat und wie sie dann auch entsprechend andersrum reagiert hat und das awkward hinterher und so, das zeigt, finde ich, schon sehr deutlich, dass eigentlich beide wissen, dass sie den anderen attraktiv finden.
Okay.
Und eigentlich auch beide wissen, eigentlich, also die müssen ja wirklich blind sein, wenn sie nicht nach dem Gespräch wissen, dass der andere ihn jeweils auch attraktiv findet. Weißt du, was ich meine?
Ich finde es gar nicht so eindeutig wie du, basiert auf dem, was wir hier sehen. Klar, dieses Lee, oh Lee, das ist schon sehr eindeutig, wenn sie mit Bolter in der Kiste ist.
Ja gut, aber das hat alles, er nicht mitgekriegt.
Alles andere zwischen den beiden, er rekurriert hier auf ihren Mangel an Professionalität, an ihr selbstzerstörerisches Verhalten. Er sagt, das hast du früher schon immer gemacht, dich mit den falschen Leuten eingelassen und irgendwie du bist so ein Screw-up oder Fuck-up. Fuck-up sagt er nicht, Screw-up. Und im Grunde halt
er sagt das, glaube ich. Er sagt es ja gar nicht. Sie sagt es ja. Er sagt ja, warum hast du das gemacht? Und sie so, tja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein Screw-up.
Und er sagt dann eben später auch nochmal Screw-up. Also wenn es darum, ja. Aber das ist in einem anderen Kontext, als sie ihn eben quasi übergeht oder hintergeht und hinter seinem Rücken eine Abmachung trifft mit dem XO und sagt, hier, ich bereite diese Geheimmission vor und eben ihrem eigenen Captain vorher nicht Bescheid sagt. Und dann sagt er ja, I'm taking care of everyone, even the Screw-ups. Und genau, verweist doch mal darauf. Aber das finde ich eben schon interessant. Ich weiß gar nicht, ob es so eindeutig ist, wie du es beschreibst, so diese gegenseitige Anziehung. Aber ja, okay.
Aber auf jeden Fall, wir warten ja alle drauf. Also es ist kein überraschendes Pairing, das uns hier präsentiert wird. Und wir haben alle so ein bisschen damit gerechnet, dass da vielleicht noch was kommt. Aber jetzt erste Staffelfinale wäre schon ein bisschen arg früh, weil wir vorher auch nichts irgendwie gesehen haben, was dazu, also was damit hätte, da, also was das erklären hätte können, dass sie sofort in der Kiste landen.
Ja,
also
ja.
Das ist dann so ein bisschen so, okay, alles off Kamera passiert. Da wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn ich sie jetzt entschippen würde. Nichtsdestotrotz, ja, also, ja, wow, das war wirklich so, ach, guck an. Ja.
Ich glaube, ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen schlecht ausgedrückt, weil ich denke, es ist ja schon eindeutig irgendwie basiert auf der Bolter-Beischlafszene, wo Karas Gedanken gerade sind. Aber ich glaube ehrlich, gesagt, was ich nur sagen wollte, ich glaube, dass sie sich gegenüber im direkten Beisammensein dem anderen nicht so sehr offenbaren, wie du es jetzt vielleicht siehst.
Ja. Also es hat niemand von den beiden definitiv mal laut gesagt, okay, ich liebe dich oder ich finde dich attraktiv oder ich bin dabei, mich zu verknallen oder was auch immer.
Und sie fühlt sich auch ganz beschissen dabei, aber da kann man es vielleicht ein bisschen
das
rauslesen.
Das ist nämlich, dieser Elefant im Raum, der wird ja gar nicht angesprochen, dass sie ja immer noch die Ex-Verlobte seines Bruders ist. Also alleine das wäre schon für mich echt ein Problem. Aber das scheint ja nicht das Hauptproblem hier zu sein.
Ich glaube nicht.
Das wird so komplett einfach ausgeklammert.
Das ist ja auch schon eine Weile her, dass der Bruder jetzt tot ist. Also. Ich wollte doch übrigens ergänzen, bevor ich es vergesse, ein, zwei Trivia-Nuggets habe ich da doch noch gefunden, die ich ganz interessant fand. Ist kein wirkliches Trivia, weil ich habe es mir nicht angelesen, ich habe es mir angeguckt und man sieht sich beim allerersten Mal, aber die Szene, in der eben Kara mit Bolter schläft, also Starbuck mit Bolter schläft, du hast ja gesagt, man sieht nicht sofort, mit wem sie da schläft, man sieht nur ihr Gesicht, haben sie tatsächlich gefilmt mit, ich weiß nicht, ob es Jamie Bamber war, aber die haben es auf jeden Fall gefilmt mit einem Schauspieler mit kürzeren Haaren, weil ich habe beim zweiten Mal jetzt schon darauf geachtet, ist das überhaupt James Callis, der Bolter spielt, der da mit ihr in der Kiste liegt, und ich glaube, die ersten zwei Einstellungen sind eindeutig ein Mann mit kürzeren Haaren, das ist nicht James Callis.
Aber vielleicht waren die ersten zwei Einstellungen, ohne dass wir das wussten, ihre Vorstellung, mit wem sie schläft, weshalb sie dann auch Lee seufzt und dann plötzlich Cut Realität.
Ja, für mich stellt sich eben nur die Frage, ist das jetzt so brillant geschnitten oder haben sie da einfach einen anderen Schauspieler hingepackt? Und
wahrscheinlich haben sie sich Kohle gespart, weil
Jamie
Bamber kostet ja mehr Geld als nur so ein Stand-in, der auch nichts sagen muss. So, der ist ja quasi nur so ein Lichtdubel.
Hier, guck mal hier, du Beleuchter, komm mal rüber, zieh mal dein Shirt aus. Oh Gott. Nein, so geht's da nicht. Die sind ja alle gewerkschaftlich organisiert, das hat schon alles so seine Ordnung. So, aber ich find's gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil das ist so ein, das ist schon wichtig, glaube ich, für die Figurenentwicklung, aber jetzt kein handlungstragendes Element für den dritten Handlungsstrang, den wir jetzt auch nochmal in Gänze beleuchten.
Ich wollte noch was sagen.
Ja.
Wir haben hier in dieser Folge, und dazu gehört auch diese Szene mit Starbuck und Bolter und so weiter, sehr viel nackte Haut, die ausnahmsweise nicht von Six kommt. Also das ist so sehr viel, aber auch nicht nur jetzt die Sexszene zwischen Bolter und Starbuck, sondern auch vorher zum Beispiel, als die Boxen sich miteinander, also als sie im Boxring stehen, das war ja gleich die erste Szene. Und ich so, hallo Arme. Und zwar beide, er, also Lee, aber auch hier Papa. Und ich dachte so, guck mal, der hat ja auch noch Muskeln. Das war so ein bisschen so, okay. Also da dachte ich mir so, okay, super. Und dann kam gleich die Sexszene und dann dachte ich so, okay. Also heute legen sie es drauf an. Und dann kommt die Kartenspielszene, wo die ja auch alle da in ihren kurzen Shirts irgendwie sitzen mit den Armen draußen und so weiter. Übrigens auch die Damen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich vergesse immer, wie sie heißt. Die schwarze Schauspielerin, die wir das erste Mal gesehen haben, wo sich die Zähne geputzt hat.
Duala.
Genau. Die hatte auch ordentlich Arme. Ich dachte so, oh, schön. Also attraktiv.
Ja, tatsächlich.
Und da dachte ich so, okay. Also ganz viel Eye-Candy, wenn man es denn möchte. Und zwar nicht nur weibliches Eye-Candy, was wir ja sonst immer haben von der Serie, sondern auch ein bisschen männliches Eye-Candy.
Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber ja, Candice McClure, ich bin mir sicher, sie ist eine attraktive Frau. Man sieht auch relativ viel von Bolter, also James Callis.
Aber generell halt einfach ganz viele Leute, die nicht Six oder Bolter sind. Weil die sehen wir ja, die haben wir öfter schon mal nackt gesehen oder halbnackt oder wie auch immer.
Ich fand's bezeichnet, ich meine, da spielt bestimmt auch so das Ego des Schauspielers rein, aber dass selbst Bolter in einer absolut niedergeschlagenen Gemütsverfassung, wo er dann da sitzt, irgendwie nach dem Sex mit Starbuck, der darin endet, dass sie schreit, Lee, Lee, oh Lee, da sitzt und sich noch so, eine Pose, so eine Modelpose einnimmt, während er da seinen Schnaps genießt. Also
ich
sehr ansehnlich.
Frage. Und zwar, das ist mir aufgefallen, als sie sich dann aus Bolters Kabine rausgeschlichen hat. Sie hat ja dieses türkise Kleid das angehabt, in das sie sich ja dann wieder so reinzwängt, mehr oder minder. Erst habe ich gedacht, sie hat nur eine Bettdecke vor sich oder so. Nee, das ist ja dieses türkise Kleid. Und dieses türkise Kleid, das ist doch das Kleid, das wir gesehen haben in der Folge am Ende, wo sie mit Liedern auch tanzt.
Ja.
Und wo er sagt, ach, also hast mal was anderes an als nur deine Uniform und so.
Ja.
Heißt es dann, dass das quasi der direkte Anschluss an diese Feier ist, die wir hier sehen?
Ja. Ich finde es naheliegend, weil Colonial Day spielt ja, glaube ich, irgendwie an Tag 49
genau,
und das Jahr
50. Genau, das ist ja direkt davor.
Ja.
Genau, richtig. Das heißt also, die hat nach den ganzen Dingen im Colonial Day und dem netten Tanz mit Liedern am Ende tatsächlich als nächsten Schritt ein One-Night-Stand mit Bolter gehabt. Da dachte ich mir auch so, okay, wow. Timing auch nicht so.
Und ich meine, was für eine Kondition seines Bolters. Der war ja doch zugange mit der Reporterin dort in der Toilettenkabine.
Oh mein Gott. Bolter hat ja auch ein Ego. Also das ist, Ego ist, glaube ich, auch so eines der Dinge, womit man Bolter beschreiben kann, ganz generell als Charakter. Und Ego in allen Varianten. Verletztes Ego, falsches Ego, sein Ego wiederherstellen und so. Das war ja hier in dieser Folge auch ganz viel. Nach dem Motto, ich bin der Beste, ich bin der Geilste, ich bin irgendwie Sex on Legs und alle Frauen finden mich geil und ich finde auch alle irgendwie geil. Also das ist auch so so ein Zug von Bolter. Ja.
Der letzte Handlungsstrang. Die Galaktika stößt auf einen erdähnlichen Planeten. Präsident Laura Roslin erkennt darin Kobold, die Wiege der Menschheit, also innerhalb der Mythologie dieser Serie. Ein Bodenerkundungstrupp, unter anderem besetzt mit Bolter und Chief Terrell, stürzt nach einem Zylonenangriff auf den Planeten ab. Präsident Roslin will aus den Ruinen eines Tempels auf Caprica den Pfeil Apollos bergen, der ihnen den Weg zur Erde weist. Nur durch einen von ihr herbeigeführten Vertrauensbruch zwischen Kara, also Starbuck, und Commander Adama gelingt es ihr, Starbuck mit dem zylonischen Raider Richtung Caprica zu schicken, um das religiöse Artefakt zu bergen. Jetzt beim Vorlesen fällt mir schon auf, was ich da alles rausgelassen habe. Das wirkt alles so wahnsinnig unschlüssig. Laura Roslin hat zwischendurch auch noch Visionen. Es gibt auch ein Zwiegespräch zwischen Kara und Commander Adama. Und also sehr viel Intrigantentum und Visionen. Und dann natürlich auch Elosha spielt da noch rein, diese Priesterin, und redet auch noch mit Roslin. Also da ist unglaublich viel drin, aber das ist, glaube ich, so der Kern des Ganzen. Kobol wird entdeckt und Commander Adama sagt, lass uns doch auf Kobol niederlassen. Und Roslin sagt, nee. Ich habe da einen anderen Plan. So.
Ja, und der Plan, sich auf Kobol niederzulassen, hat sich ja in dem Moment sowieso zerschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, als da plötzlich die Zylonen waren. Ja. Weil die wissen dann offensichtlich, wo sie sind.
Ja, das ist eine ganze Menge. Und ich habe mich gefragt, ob es zu viel ist. Darin finde ich eben auch die Serie echt stark, dass vieles gar nicht so auserzählt werden muss, sondern die Saaten dafür, wie die Figuren hier handeln, auch so diese verschiedenen Verhältnisse, die eben Roslin und Adama zum Thema Glauben haben und Religiosität, dass dafür die Saaten eben auch in den letzten Folgen schon in der ganzen Staffel gesät wurden. Und dafür gibt es hier eben wirklich einen Payoff. Und selbst trotz dieser sehr verkürzten Erzählung, wie es hier geschieht, habe ich das Gefühl, ich kann den Figuren folgen. Ich kann verstehen, warum sie tun, was sie tun.
Ja, definitiv. Ja, das stimmt.
Womit fangen wir an? Mit dem Boxkampf zwischen Lee und nein.
Ja, ich wollte warum nur kurz, gibt es diese Szene mit dem Boxkampf, außer um mir schöne Arme zu zeigen?
Nein, weil es eine tolle Montage ist und der bei Curry ganz tolle Musik beisteuern darf.
Ja, eigentlich ja, um zu zeigen, ich hätte fast gesagt Alter vor Schönheit, Alter und Erfahrung siegt über junge Haispunde, die eigentlich körperlich sehr viel fitter sind im Vergleich immer noch, weil da der Wille da ist. Und das ist ja das, was ihm dann auch Adama am Ende seinem Sohn ja vorwirft. Du hast verloren, weil du den Willen nicht zeigst. Du musst deine Instinkte übernehmen lassen. Und da war ich kurz überrascht, weil ich dachte so, hä? Also eigentlich ist Adama die Verkörperung einer Person, die genau das nicht macht, also die sich an alle Regeln hält, die innerhalb dieses Militärkonstrukts ja doch wirklich aufblüht und das auch durchzieht und sehr hierarchisch und sehr, ja, das ist halt die Rolle, das ist halt die Militärrolle, die er hat und da auch sehr, sehr aufgeht in dem Ganzen, und dann plötzlich will er seinem Sohn erzählen, dass der seinen Instinkten folgen soll. Ja. Das ist so ein bisschen.
Ich glaube, er foppt ihn einfach ein bisschen. Er sagt ja am Ende auch, als er seinem Sohn eine reinbrettert und ihm ein blaues Auge verpasst, sagt Lee zu seinem Vater, ach, ich dachte, wir trainieren nur, und der Papa sagt dann, ja, deswegen verlierst du auch die ganze Zeit.
Es ist so ein bisschen, also es hat schon so ein bisschen was von sicher Männlichkeit. Tut mir leid, aber es ist schon so ein bisschen so. Also hier muss dann der Vater, weißt du, einmal so seine Machtposition auch so ein bisschen etablieren, so nach dem Motto, ja, es ist ja alles nur ein Scherz, haha. Aber in Wirklichkeit, ja, ist der geht Adama da raus und sagt sich, ich hab's immer noch drauf, ja. Dem jungen Haispund, dem werde ich's zeigen, so. Und dann, ja, also so ein bisschen ihn in seine Schranken weisen. Und ich dachte, ich finde es schon ein bisschen grenzwertig. Mhm. Aber es zeigt sehr gute Dynamik dieses Vater-Sohn-Teams.
Ich finde die stark, weil wir ansonsten in der Folge Adama wenig sehen als Privatmensch und er sich immer in hochoffizieller Form äußern muss, Befehle erteilen muss, mit Roslin über militärische, politische Strategien redet. Und wir haben eben diesen persönlichen Moment, deswegen finde ich die Szene schon wichtig. Ja, wie hier Adama handelt, das kann man sich ja auch in Frage stellen. Aber die Figur ist ja auch nicht da, damit ich sie sympathisch finde. Ich fand es auf jeden Fall gut inszeniert, es ist gut vertont, die Musik ist ja, toll. Die ganze Montage definitiv. Zu Beginn mit dem versuchten Selbstmord von Boomer und Schnitten auf Caprica und Paprika, wollte ich sagen. Und diesem Sparring hier der beiden Adamas auch, also ich finde, Edward James Olmos bewegt sich auch wie so ein Boxer. Ich fand das richtig gut. Ich hab das sofort nachgeguckt, weil er irgendwie einen sportlichen Background hat, weil so wie der sich bewegt und irgendwie so auch antäuscht, dachte ich, wow, der hat bestimmt mal geboxt. Und ich habe gelesen, er war früher Baseballspieler, also in seiner Jugend, aber offenbar keine Boxer-Historie.
Naja, aber das, was man ja bei Boxern immer sagt, ich weiß, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ist ja immer, dass die leichtfüßig sein müssen. Deswegen sieht man die auch immer so ein bisschen so, also sehr leicht auf dem Fuß und auch sich hin und her bewegen und so weiter. Und das hatte ich das Gefühl, sollte ja auch eingefangen werden, weil ja hier dann so auf die Füße gefilmt wird von Eddie Olmos beziehungsweise von Adama. Und das ist mir so deutlich aufgefallen, weil ich nämlich in dem Moment, in dem ich die Füße gesehen habe, dachte, was hat denn der für Schuhe an? Weil der hat ja so ganz, der hat solche wirklich so ganz weiche, also das sind zwar richtige Schuhe, aber mit so ganz weichen Sohlen. Also so wirklich, und dann kam der Schnitt auf Caprica, dann wurde uns Boomer gezeigt und Boomer hatte genau die gleichen Schuhe an. Und ich dachte, okay, Moment, für ein Training mit so weichen Sohlen, verstehe ich. Aber um draußen durch den Wald zu rennen, über Stock und Stein und wirklich auch unangenehmes Terrain, sind es genau die falschen Schuhe. Das war so mein Gedanke, der damit überhaupt nichts zu tun hatte. Aber ich dachte so, hä? Naja, also das ist mir aufgefallen. Und ich wollte noch sagen, ist diese Eingangsszene mit dem Boxen auch gleichzeitig vielleicht ist auch wieder überinterpretiert, aber kann es auch als ein Foreshadowing gesehen werden für die Endauseinandersetzung zwischen Rosalyn als Vertreterin der des religiösen Glaubens und des einen Plans für den Planeten und Adama auf der anderen Seite der militärischen Gruppe, die dann sagt, die dann einen anderen Plan hat für den Planeten, weil ja doch Lee als Repräsentant von Rosalyn genau dafür steht. Also du hast hier dann eigentlich ja auch vielleicht dann so ein bisschen so ein Foreshadowing von dem, was am Ende passiert.
Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt
bisschen zu weit gedacht, kann ja sein.
Gut, aber zumindest haben wir die Dynamik des... Vorsicht, ich will ja nicht spoilern, aber würde ich sagen, ja, überdenkt das nicht. Nein. Okay. Ich glaube, das ist aber eher schon so ein Vater-Sohn-Moment als ein...
Genau, zumindest einen guten Vater-Sohn-Moment bekommen, genau.
Ja. Ich glaube nicht, dass Lee hier der große Rosalind-Platzhalter ist, also in dem Moment, weil man ihm eben auch merkt, ich glaube, er genießt einfach diesen Moment mit seinem Vater und akzeptiert dann eben auch das blaue Auge. Was? mit dem er ja auch den Rest der Folge durch die Gegend läuft, was ich auch ganz schön mies finde. Weil natürlich ist er auch der Befehlshaber gegenüber den meisten Menschen, die dort arbeiten an Bord der Galactica, also Captain Lee Adama. Und sein Vater prügelt ihm einfach ein Pfeilchen ins Gesicht.
Naja, aber ich meine, der sagt, das ist beim Training passiert. Das heißt ja noch lange nicht, also aber ich meine, was soll er denn sonst machen? Der kann ja nur damit rumrennen, das ist so ein bisschen so.
Da bin ich vielleicht, da denke ich vielleicht einfach zu weit.
Das nimmt ein bisschen was von der Autorität weg, das ist schon richtig.
Er ist ja in der repräsentativen Funktion und da würde ich schon darauf achten, in meiner Freizeit mir dann nicht ein Pfeilchen einzufangen. Andererseits, genau, die Menschheit wurde gerade ausgelöscht.
Ich glaube nicht, dass er das vorhatte. Sie trainieren ja nur. Der hat bestimmt nicht mit dem Pfeilchen gerechnet in dieser Trainingsrunde. Da bin ich mir sicher.
Richtig. Es wird aber auch nicht wieder angesprochen. Ist ja auch alles ganz normal. Wir haben über einiges schon gesprochen, was Balter hier so treibt, was Kara hier so treibt. Sie ist ja dann später auch noch entscheidend.
Ja, und dann haben wir so ein kleines Sehen zwischendrin immer mal wieder. Also Dr. Cottle wird auch kurz gezeigt, der ja da einmal Rosalyn durchscannt und so. Also der taucht dann einfach auf und ist dann wieder weg.
Es ist...
Ohne zu sprechen.
Ich glaube... In dieser sowieso schon vollen Folge hätte ich vielleicht auf die 30 Sekunden mit Cottle da und dem MRT von Laura Rosalyn vielleicht auch am ehesten verzichten können, weil ich denke, im Grunde ist der Punkt gemacht. Andererseits muss man ja auch davon ausgehen, wir befinden uns im Jahr 2005, Jahre vor dem Streaming-Zeitalter und Menschen haben vielleicht auch einfach mal eine Folge verpasst oder schalten jetzt erst ein zum großen Staffelfinale. Und da ist, glaube ich, auch schon wichtig, nochmal zu etablieren, die Frau hat nicht mehr lange zu leben. Und auf dem Punkt wird wirklich oft herumgeritten in der Folge. Also ich glaube, es wird zweimal erwähnt, sie haben noch 6 Monate. Dr. Cottle sagt das oder Elosha, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Rosalind selber auch nochmal. Dann redet sie später nochmal von sich selbst als der sterbenden Anführerin, die die Menschheit ins gelobte Land führt,
also
und so weiter.
Als Zitat der Vorhersage, der Prophezeiung.
Ja. Und es ist eben auch, ich glaube, sie müssen es auch tun, um einfach die Wichtigkeit ihrer Rolle als genau die sterbende Heilsbringerin, die... Wen hätte man das?
Na, Märtyrerin in dem Fall ja, oder?
Nee, aber das meine ich nicht so sehr. Wer war Moses? Religiöser Anführer?
Aber Moses war ja nicht am Sterben, aber ja.
Nein, ich meine die Rolle, die sie innehat, um ja. einfach die Wichtigkeit, die Relevanz, auch die, die Strahlkraft. Also sie
führt ihr Volk quasi ins gelobte Land.
Ja, die Strahlkraft für alle so zu vermitteln. Die kommt auch nicht bei allen an. Also sie sagt ja so, im Gespräch dann später, was sie mit Starbuck führt, glaube ich, hat sie in dem Moment, scheint sie sich relativ sicher zu sein, in dem Moment, in dem sie sagt, hier, ich offenbare mich und sage dir, ich sterbe und guck mal, was hier in den alten Schriften steht. Haha, die sterbende Anführerin, siehst du es nicht? Und da erwartet sie, glaube ich, schon in dem Moment von Starbuck, weil für Rosalind das so eine wahnsinnig große Rolle hat oder Bedeutung und sie sich davon auch überzeugt ist, von dem, was sie tut, dass dann auch Starbuck in dem Moment sagt, ja stimmt, jetzt wo sie es sagen, haben sie schon recht. Aber da, selbst dann sagt eben Starbuck noch, nee, also im Zweifelsfall vertraue ich dann doch Commander Dahmer eher.
Genau, das heißt, Rosalind kriegt sie eigentlich nur, und auch das eigentlich ziemlich hinterhältig, über die Schiene, Adama hat dich belogen.
Ja.
Also über ihre Enttäuschung kriegt sie ja eigentlich nur.
Ja.
Und also deswegen interessant auch, dass man zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen kann, dass Starbuck das macht, weil sie überzeugt ist von der Prophezeiung und all dem, was Rosalind glaubt, sondern einfach nur, um Adama einen reinzuwürgen, oder? Es ist so ein bisschen auch so eine Trotzreaktion des Kindes gegenüber den Eltern irgendwie.
Ja, na klar. Ich finde, das ist eigentlich schon sehr, sehr gut getroffen. Ich meine, die Art der Religion, wie sie hier gelebt wird von den Menschen in diesem Serienuniversum, ist eine völlig andere als die, die wir leben, mit gewissen inhaltlichen Parallelen. Aber so wie die meisten Menschen hier eben Religiosität ausleben, gleicht das ja sehr unserem Weltbild. Also selbst, also religiöse Menschen sind zwar religiös, sie gehen dann vielleicht auch in die Kirche und beten mal und glauben in letzter Instanz dann doch an Gott, aber würden natürlich niemals wichtige Entscheidungen in ihrem Leben oder zumindest in allermeisten Fällen, gerade wenn es so um Dinge geht wie, ja, eine Ehe schließen oder wirtschaftliche Entscheidungen von ihrem Glauben abhängig machen. Und Rosalind ist eben an dem Punkt, an dem sie sagt, nee, lass mal hier den ganzen politischen Füllefanz beiseite. Ich glaube dies und das, ich bin davon überzeugt und deswegen machen wir das jetzt. Und ich glaube, das ist schon schwierig. Gerade an so einem Punkt, wie die jetzt alle sind, ne, genau, wo Milliarden ihrer, du sagst ja vorhin selber, die müssten eigentlich alle suizidal oder depressiv oder verzweifelt sein. Und da kommt jetzt eine Präsidentin an, die sagt, ja, aber die Götter werden uns führen.
Ja, natürlich, die suchen halt ihr Heil oder ihren Trost halt auch im Glauben. Mhm. Das ist dann insofern ja verständlich. Du hattest gesagt, und das stimmt ja auch definitiv, dass hier jetzt in dieser Folge oder vielleicht dann auch in der nächsten eben Dinge zum Tragen kommen, so die kleinen Senfkörner, die während der Staffel auch schon gelegt worden sind, wie sie eben dazu kommt, dass sie plötzlich so diese sehr, sehr starke Gläubigkeit an den Tag, diese starke. Also das stimmt und ich finde auch gut, es kommt nicht plötzlich aus dem Nichts oder nicht oder so. Das ist definitiv richtig. Aber sie ist mir ehrlich gesagt ein Tick zu gläubig. Also diese Wandlung von ja okay zu oh mein Gott, ich bin die neue Heilsbringerin, die nehme ich ja noch nicht so richtig ab. Also das ist mir irgendwie zu viel, zu schnell. Aber das hängt vielleicht tatsächlich auch mit den Folgen zusammen. Die sind zu kurz. Da muss einfach viel und schnell reingepowert werden. Vielleicht ist es das. Und ich frage mich auch, ob das nicht auch noch böse schief gehen kann. Weil wenn sie sich anfängt, selber als Heilsbringerin zu sehen.
Das wollte ich dich nämlich fragen. Und ich wollte
wenn sie anfängt, sich selbst als Heilsbringerin zu sehen, dann ist der Schritt hin zu einer Sekte oder sektenartigen Massenfolgen oder so nicht mehr weit.
Ja, ich hätte die Frage auch noch gestellt, weil die hatte ich mir auch ganz, ganz dick und fett und weit oben notiert. Könnte Laura Rosalind trotz aller Sympathie, und die kommt ja auch durch die Schauspielerin Mary McDonnell, tatsächlich einfach eine gefährliche Figur sein? Also die Leute alle ins Unglück reißen. Weil du hast ja recht. Also wir vertrauen ihr, weil wir an ihrem Intellekt und an ihrer moralischen Standhaftigkeit und Richtigkeit nicht zweifeln und sie letztendlich dann doch immer die Entscheidung trifft, die für das Gemeinwohl die besten sind. Dennoch ist sie natürlich ein sterbender Mensch. Und sterbende Menschen tun oft richtig dumme Sachen. In der Regel ziehen sie sich nur selber dadurch ins Verderben, indem sie zum Beispiel sagen, genau, ich schlucke jetzt hier Kamala und glaube an esoterisch, energetisch aufgeladene Glaskügelchen und verzichte deswegen auf Schulmedizin. Aber in ihrem Fall könnte das natürlich auch durchaus wirklich so sein, dass sie jetzt alle mit in die Scheiße reißt, weil sie denkt, hier komm, ich habe 6 Monate, ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren und das passt mir eigentlich ganz gut so in mein eigenes Narrativ, gerade in meine eigene Lebenslage, dass wir das jetzt gerade so machen.
Ich glaube, das ist ihr gar nicht so bewusst. Ich glaube, die ist irgendwie da jetzt einfach, die sucht ihr Heil da in der Flucht sozusagen. Also die stürzt sich da so kopfüber rein. Und natürlich, klar, ist da auch wichtig, das hatte ich gerade schon wieder ausgeblendet, ist natürlich wichtig, dass sie ja auch stirbt und da vielleicht auch deswegen so diesen Weg so beharrlich geht.
Ja.
Vielleicht auch in der Hoffnung, dass noch irgendwas nach dem Leben ist. Also, dass man sich da an was festklammert, auch irgendwie eine Hoffnung, die man haben muss, weil man sonst vielleicht völlig verzweifeln würde. Aber es ist so ein bisschen so, also wenn ich mir das so überlege, wenn ich das jetzt mal in so Termen fasse, die aus unserer Realität, wir gehen ja davon aus, du hast es gesagt, wir vertrauen ihr, weil sie ja, sie kommt ja eigentlich von einem Background, sie ist ja Lehrerin ursprünglich gewesen und dann Politikerin, aber hat eben diesen wissenschaftlichen Hintergrund, ja, also sie kommt ja von einem Background, der ja wirklich auch, eine gewisse Bildung, wissenschaftliche Denke, Verständnis und so weiter voraussetzt.
Ja.
Und jetzt plötzlich macht sie eine 360-Grad-Drehung hinzu und das ist das, was ich, wo ich gedacht habe, so gedanklich, also sie kommt von Darwin und Entwicklung und Evolution und so weiter und ist jetzt aber bei Gott hat die Erde geschaffen, weißt du? Also das hat so eine 360-Grad-Drehung gemacht. Und ja, also es ist sehr spannend, aber es ist mir, also diese komplette Drehung, ich weiß nicht. Ich nehme ihr das noch nicht so richtig ab. Ich verstehe das noch nicht so richtig. Ja.
Wir wissen eben und nicht, was
die
genau.
Die Priesterin spielt ja auch da ihre Rolle, denke ich mal.
Genau, die ist auch noch ein Faktor, der Einfluss nimmt. Dann natürlich auch dieses Heilkraut, was sie da schluckt, von dem sie auch sagt, ja, das könnte auch daran liegen, dass ich eben die Sachen sehe, die da nicht da sind. Und trotzdem sagt sie in letzter Konsequenz, als sie da zum Beispiel von ihrem Sekretär, da Billy, konfrontiert wird mit, das sind doch alles ihr Kamala-induzierte Drogenvision,
Halluzinationen,
die sie da haben, sagt sie.
Allmachtsfantasien, genau.
Sagt sie durch die Blume, ja, vielleicht, aber das ist mir egal.
Aber diese Szene fand ich richtig, richtig gut, weil ich gedacht habe, Billy ist ja doch jemand, von dem man merkt, der ist sehr devot. Zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl. Und da kann man jetzt diskutieren, ist das, weil er ihr einfach so ergeben ist, also weil er an sie glaubt und sie halt, weißt du, so, aber man hat immer so das, also auch, aber auch am Anfang, als er dann so ganz awkward geflirtet hat und das nicht so wirklich hinbekommen hat, also so dieses sehr, sehr Devote von ihm, das war auch immer so was, das war so ein Zug, wo ich immer so ein bisschen Probleme mit hatte und die Tatsache, dass er jetzt aber derjenige ist, der wirklich sich da hinsetzt und ihr sagt, Moment mal, ich möchte ja einmal bitte nochmal äußern, das, was wir eigentlich alle denken, nämlich sind das nicht vielleicht irgendwelche drogeninduzierten Halluzinationen und einfach Bullshit alles, das fand ich super. Dass er einfach die Eier gehabt hat, sage ich jetzt mal so, sich da hinzusetzen und das genau so auszusprechen. Die Tatsache, dass sie ihn dann da so abgewatscht hat, so, ja, und das überhaupt gar nicht ernst genommen hat, das war schon auch ein bisschen respektlos. Und dann ist er sofort wieder in seine Assistentenrolle gefallen, dieses Devote, weil nachdem er dann so abgewatscht wurde und ich mir da vielleicht noch irgendwie mehr Protest erwartet hätte oder so, sagt er, soll ich ihr noch ein Wasser holen? Und ich dachte so, what the fuck?
Ja.
Was ist denn das jetzt, bitteschön? Ich habe kurz gedacht, er hat das Wasser vielleicht vergiftet. Aber das war so, oder hat irgendwelche Medikamente ins Wasser gerührt oder so. Weil das war so, wieso holt er jetzt ein Wasser? Und das war so, Ja, ja. Also sie sind sehr schnell dann wieder in diese Dynamik reingefallen, die wir haben.
Es gibt natürlich auch in der Folge noch ein paar vordergründigere Freuden, wie zum Beispiel ein paar hübsche visuelle Effekte, wenn der eine Raptor da abstürzt. Es gibt ja zwei Erkundungsflüge. Der eine ist halt quasi nur, um Satellitenbilder aufzunehmen und dann werden diese Fotografien dann an Rosalind und ihren Stab geschickt und da sind eben so Ruinen drauf zu sehen und Rosalind erkennt da einen Tempel und ein Forum und deswegen eben auch ihr Rückschluss, oh, da ist ja auch noch hier das Grab der Athene und jetzt müssen wir eigentlich nur von Caprica den Apollos Pfeil besorgen. It's a bit complicated, ich weiß.
Ich verstehe aber auch diesen Gedankenschluss, verstehe ich nicht. Das hat sie erkannt an der Anordnung der Ruinen?
Ja.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anordnung, das war ja gar nicht spezifisch, es waren, wie war das, 6 Gebäude gereiht um eine Mitte?
Ja.
Entschuldigung bitte, das gibt es hier bestimmt auf der Erde auch irgendwo. Also ich meine, das ist ja jetzt wirklich nicht so.
Auf Caprica haben sie den legendären Tempel auf Kobol nachgebaut und deswegen erkennt sie eben die Anordnung der Gebäude wieder im Grundriss der Ruinen, die ihr ja erscheinen, wahrscheinlich auch eben aufgrund der Einnahme von Kamala als komplett intakte Gebäude. Sie guckt sich das an und denkt sich, ach, guck mal hier, Das ist ja der alte Tempel auf Kobol. Und da ist doch auch das Grab der Athene. Und da müssen wir jetzt einfach nur von Caprica den Pfeil des Apollo holen, um das Grab zu öffnen. Und darin werden wir einen Weg finden, um zur Erde zu kommen. Und da steht alles in den Heiligen Schriften. So will es die Serienmythologie. Und sie glaubt eben daran.
Ich wollte gerade sagen, es ist schon, also wenn man da so von außen drauf schaut, es wirkt schon alles sehr an den Haaren herbeigezogen.
Das sagte ja auch Adama 1:1 in einer späteren Unterredung. Der sagt, aber wissen Sie wirklich, Laura, das sind wirklich alles wirklich schöne Geschichten, Mythen, Legenden. Genauso drückt er sich ja auch aus. Und das soll ja eben auch die Menschen, das soll ja auch was Erbauliches bieten für die Menschen, damit sie sich an ihrem Glauben da festhalten können, an diesen tollen Legenden. Aber wissen Sie was, sie können keine politischen Entscheidungen darauf basieren oder militärischen Schachzüge. Und Laura wieder so, also Rosalind wieder so, ist mir egal. Die ist einfach ganz woanders gerade.
Ja, die ist also tatsächlich, die ist so ein bisschen in ihren eigenen Sphären unterwegs.
Und die Sache ist ja die, also das ist jetzt basiert auf dem, was wir sehen, mein Rückschluss, dass Kara, also Starbuck, am Ende sagt, ich folge den Anweisungen Roslins und starte eben diesen zylonischen Radar, weil der einzige ist, der diesen großen Überschallsprung da machen kann. Nicht Überschall, aber Lichtgeschwindigkeitssprung da Richtung Caprica. Ich mache das, ist mehr, um ihrem Mentor? Oberboss, Mentor, Papa, Vaterfigur als auszuwischen und wird das, wie gesagt, da wurden ja auch die Saaten für gelegt in der früheren Folge, in der sich da über den Tod ihres Verlobten zerstreiten und so weiter und wer die Schuld daran hat. Das macht sie eher, um ihn eins auszuwischen und ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen, als dass sie wirklich glaube ich, dass wie Rosalind, dass dort die Hoffnung für den Rest der Menschheit dort liegt.
Ich glaube, Rosalind fragt sie ja auch, ob sie glaubt, also ob sie gläubig ist. Und sie sagt ja dann auch, ja, sie ist gläubig, aber ich meine, wir wissen ja auch, es ist eine Vielgötter-Religion, das heißt, wir wissen ja noch nicht mal, also vielleicht glaubt sie ja auch an ganz andere Götter, als Rosalind das tut.
Nein, das werden schon die Götter sein, ja.
Ja, aber ich meinte, man hat doch, das ist so ein bisschen wie in der nordischen Mythologie, also man weiß ja zum Beispiel, dass die, ich sag mal, die normale Bevölkerung, so die armen Bauern und so, also das Fußvolk, das hatte zum Beispiel hauptsächlich Thor als Gott, den sie verehrt haben, weil der eben derjenige war, der das Wetter beeinflusst hat und damit eben auch die Ernte und alles, was damit zusammenhing, während zum Beispiel die höhergestellten Biegen innerhalb des Systems andere Götter hatten, zu denen sie eher gebetet haben. Und das heißt, und ich meine, natürlich sind das alles Götter im gleichen System, aber vielleicht sind ja die Götter, zu denen Starbuck betet, nochmal andere als die Rosalind jetzt sozusagen vor Augen hat. Vor allen Dingen, wenn sie sich selbst als Prophetin sieht oder Halsfigur, sieht sie sich vielleicht auch selbst schon fast als Gott. Also es ist so ein bisschen so,
Prophetin, war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, ja.
Ach, okay.
Okay, ja, nee. Okay. Aber der Gedanke ist super spannend gerade, ehrlich gesagt, also dass dieses Cherry-Picking unter den Göttern, darauf wäre ich niemals ehrlich gesagt so gekommen, weil ich habe schon, klar, Polytheismus, da gibt es eine Vielzahl an Göttern, Göttinnen, die haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Wir wissen es ja jetzt noch gar nicht, also weil sich die Serie da auch niemals so dezidiert so geäußert hat. Aber die Vorstellung, dass da zum Beispiel jemand, der ja einen Job hat wie Kara, möglicherweise an andere Götter, Göttinnen ein bisschen fester oder intensiver glaubt als an andere, ja, warum nicht?
Ich glaube ja tatsächlich auch diese Figuren, die sie da in ihrem Schrank hat, an denen sie betet, die ja so stellvertretend für die Götterfiguren stehen. Hat ja wahrscheinlich einen Grund, warum sie genau diese Figuren eben anbetet. Also das, vielleicht gibt es ja auch sowas, keine Ahnung. Man müsste da mehr über ihren Hintergrund wissen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war die Tatsache, dass Rosalind sie gefragt hat, ob sie gläubig ist und sie dann eben mit Ja antwortet. Ist so eine, sagen wir mal, so eine unterliegende oder drunterliegende Geschichte, die vielleicht die Tür aufmacht zu anderen Geschichten, die jetzt mit Starbuck noch erzählt werden können, wenn es darum geht, dass sie feststellt, ich denke, das wird so sein, dass Rosalind recht gehabt hat. Also das spielt jetzt noch keine Rolle, jetzt ist ihre Reaktion noch eine reine Trotzreaktion auf Adama, aber eventuell die Tatsache, dass wir hier extra nochmal gesagt bekommen, ja, aber sie ist gläubig, also wenn es jetzt auch momentan noch keine große Rolle spielt, aber vielleicht öffnet das hier die Tür eben hin zu einer Starbuck, die sich auch in eine Gläubigkeit dann später begibt oder so oder noch deutlicher begibt.
Ja, sehr gut. Mal gucken.
Gut.
Haben wir doch was vergessen?
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ganz, ganz viel vergessen, aber es ist irgendwie so, na gut, also das Gespräch zwischen Adama und Kara dann natürlich auch, da am Telefon, also in der sicheren Leitung, aber auch zum Beispiel, als ja, also nachdem Rosalind ja gesagt hat, dass Adama gelogen hat und sie so, nein, das glaube ich nicht, auch diese absolute Sicherheit und das Vertrauen, das sie ja in ihn hat, und als sie dann da stehen und beobachten, wie das Schiff eben fertig gemacht wird und sie ja dann so ein bisschen versucht nachzufühlen, ja, und eben sagt, ja, was meinst du, wie lange es dauern wird, bis wir auf der Erde sind? Und er meint ja, du weißt doch, ich rate nicht so gerne und so. Und sie dann ja sagt, ja, aber machen wir denn schon Fortschritte? Und er so, ja, wir sind auf jeden Fall schon ein Schrittchen näher. Und dieses Ausweichende,
ja,
ehrlich gesagt, also ich kann verstehen, dass sie dann das Gefühl hat, er hat sie veräppelt, aber so eindeutig aus dieser Unterhaltung heraus, finde ich, hat man jetzt nicht lesen können, dass er gelogen hat.
Ja.
Er hat es ja dann aber zugegeben am Telefon. Und auch das fand ich eine sehr interessante, ein interessantes Gespräch zwischen den beiden, dass er ihr nochmal deutlich sagt, okay, denke, also frage dich bitte noch einmal, egal was du jetzt machst, kannst du mit dieser Entscheidung und den Konsequenzen dieser Entscheidung leben? Das fand ich wirklich super, weil das ist ja auch genau die gleiche Geschichte, die wir gesehen haben mit unserem Ingenieur, der ja aufgrund der Tatsache, dass er eben diese Beziehung hatte mit Boomer, ja einfach einen von seinen Leuten hat über die Klinge springen lassen.
Ja.
Das heißt, er musste dann auch mit den Konsequenzen seiner Taten leben. Und genau das ist auch die Frage, die jetzt Adama ja Kara stellt, das spiegelt sich so ein bisschen auch eben die Frage, wirst du mit den Konsequenzen deiner Handlung leben können?
Sehr richtig. Das Gespräch zwischen den beiden.
Das fand ich wirklich, ich fand es so super, weil es war kein, oh Gott, wir müssen hier jetzt großartig lange diskutieren, worum es geht oder was du machen wirst oder ich muss dir das ausreden oder so. Man hätte ja eher dann so eine Ausrede so erwartet, weißt du, dass jemand versucht, sie von was anderem zu überzeugen oder so. Aber Adama einfach nur ganz stoisch, kannst du damit leben? Und sie so, aufgelegt und durchgezogen und so. Also ich fand das fand ich richtig gut.
Die
hat
Auflösung,
mir richtig gut gefallen.
Die Auflösung ist wirklich gut, denke ich auch, weil es auch so eine Art Absolution darstellt, indem er ihr eben, wie du es gerade wunderbar umschrieben hast, ihr quasi die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, ich glaube daran, dass das die richtige Entscheidung ist. Und er dann auch vermittelt,
ja, er
durch seine
Konsequenzen
Wortwahl.
Ziehen, denke ich, wenn sie zurückkommt und da muss
richtig.
Sie dann halt leben. Also
aber, für
das
den
ist
Moment,
dann so.
Aber für den Moment ist das okay. Er lässt sie gehen und er gibt ihr auch die Freiheit, das zu tun, was sie tut. Weil er hätte ja auch sagen können, whatever, schießt sie ab oder das vielleicht nicht, aber einen Schritt
gut,
weniger
aber ich meine,
beizugehen.
Aber auch daneben, ich fand es ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, weil er dann ja so ganz stoisch, kannst du damit leben? Und so, ja, okay. Und er legt dann auf und dann springt sie ja und dann irgendwie Lee so, oh mein Gott, sie ist gerade gesprungen und Tai so, what the fuck, was ist hier eigentlich los? Und er so, und er hatte quasi so die Reaktion, die ich mir von der Dame erwartet hätte. Also so dieses, what, was passiert hier gerade? Alles über einem Kopf hinweg.
Ja, das Gespräch davor ist so ein bisschen dieses Papa gibt es im Weihnachtsmann wirklich Gespräch, was ich auch ganz hübsch fand. Weil du gerade erwähnt hier, den Chief nochmal erwähnt hast, Tyrell, und der seinen eigenen Mandat über die Klinge springen lassen, der taucht hier wieder auf, sei wenigstens mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnt. Der sitzt in einem der Raptoren, der auch abstürzt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er in dem Raptor sitzt, der abstürzt oder in dem, der zurückfliegt, aber sein Name fällt und das heißt plötzlich irgendwie Socinus ist auch an Bord. Ich dachte, hey, das ist doch der Typ, den die eingesperrt haben, weil den Schacht da offen
gelassen
hat.
Dem gehen halt die Leute, glaube ich, aus. Also das ist, die brauchen halt einfach Leute, ja. Und jetzt sind wieder 10, glaube ich, gestorben,
oder?
Das
genau.
Waren ja wieder,
10 arme Seelen, wird dann gesagt. Ich, boah, ey, wie viele habt ihr eigentlich noch? 3?
Ja.
Passen auch ganz viele Leute in so einen Raptor.
Bitte?
Passt doch ganz schön viele Leute in so einen Raptor, in so ein Erkundungsschiff.
Ja, und wir haben noch gar nicht darüber, also eigentlich haben wir auch noch gar nicht darüber geredet, fällt mir gerade so auf. Die sind ja dann von den Zylonen angegriffen worden, als sie da über Kobol waren und so. Das war ja auch so krass. Und ich meine, jetzt haben wir auch wieder, wir haben es ja schon mal gesagt, dass Hetzix Dinge weiß, die Bolter nicht wissen kann, was mich ja überzeugt hat, also oder was mich davon überzeugt ist, dass sie nicht nur in seinem Kopf existiert.
Ja.
Weil woher sollte sie sonst, also wie geht das sonst, ja? Also auf der einen Seite gibt es hier die eine Szene, wo Six zu ihm sagt, ich weiß alles, was du weißt, wo man kurz denken könnte, ah, okay, sie ist doch nur eine Halluzination. Aber dann weiß sie plötzlich mehr, als er weiß und das geht ja eigentlich dann nicht, weil sie sagt ja zu ihm, er soll bitte dringend verschwinden von der Battlestar.
Ja.
Und deswegen besteht sie auch darauf, dass er dann mit bei dieser bei dieser Landung dabei ist, bei dieser Erstsichtung von Kobe, weil er dem entkommen soll, was dann da passiert. Und er sagt ja dann auch, Moment, wird jetzt hier vielleicht irgendwie ein Sleeper-Zylone aktiviert und dann passiert irgendwie was ganz Schlimmes oder so. Und das ganz Schlimme, das passiert dann gar nicht auf der Galaktika, womit ja jetzt alle irgendwie gerechnet haben nach den Kommentaren von Six. Sondern das Schlimme, was passiert, passiert ja dann einfach über dem Orbit von Kobol, wo dann eben plötzlich ein großes Schiff ist von den Zylonen und eben die ganz vielen kleinen Jäger, die eben auf die auf die Leute der Galaktika schießen.
Ja, ich finde es wieder, aber auch absolut wieder serientypisch, weil wir haben das auch schon in anderen Folgen gesehen, krass, wie unprätentiös da einfach Leute sterben. Das ist absolut, die springen dahin und dann habt ihr Lohnangriff, Frack, und zwei Sekunden später habt ihr der Raptor schon zerstört und 10 Leute sind tot. Von vielleicht noch 20, 30, die überhaupt haben. Und man denkt sich schon so, wow, das ist irgendwie kein großes Drama. Leute sterben einfach, weil Scheiße gelaufen
ist. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar, wir wissen ja, dass die Zylonen die Battlestar Galactica verfolgt und sie ja abschießen wollen. Und warum tauchen die Zylonen jetzt über Kobol auf und nicht, wo die Galactica ist? Das heißt, wenn es zufällig so wäre, dass sie die Galactica halt jetzt gerade wieder erwischt haben, dann müssten sie ja die Galactica angreifen und nicht die Schiffe über Kobol. Das heißt, irgendwas, also sie haben ja dann mitbekommen offensichtlich, weil das haben wir ja dann auch mitgekriegt, dass sie ja diese Abhörverrichtungen haben. Das heißt, sie haben mitbekommen, dass Kobol entdeckt wurde. Ja. Sie haben mitbekommen, dass da es eine Expedition geben soll, die runter auf den Planeten geht. Und die Tatsache, dass sie jetzt eben die Schiffe über Kobol angreifen und nicht die Galactica selbst, bedeutet das, dass sie verhindern wollen, dass sie auf Kobol landen? Ja. Und wenn ja, warum? Hm. Und was hat das mit deren Plänen zu tun?
Tja.
Ja. Alles alles nur unbeantwortete Fragen.
Ja, sicher, sicher. Der Abschutz selber ist auf jeden Fall tricktechnisch, glaube ich, so im Rahmen der Möglichkeiten von vor 20 Jahren ganz gut gelöst. Ich fand es tatsächlich relativ einfach.
Ganz gut aussah.
Ja, auch wiederum toller Score von Bear McCreary. Überhaupt der ganzen Folge. Mir ist extrem aufgefallen, dass das hier, also für mich konventioneller inszeniert aussah vieles als in vorherigen Folgen, wo man wo die Kamera immer sehr wackelig war und die Ecken immer sehr dunkel, einiges schlecht ausgeleuchtet. Schauspielerinnen und Schauspieler traten auch gerne mal so aus dem Bildkader raus und verschwanden dann irgendwie so in der Ecke des Raumes und es war so betont rough und edgy. Und hier, ich muss sagen, mir hat dieser etwas konventionellere, konservativere Art des Films so besser gefallen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es so ist oder ob es nur mein Eindruck war. Aber zum Beispiel, wenn ich so auf diese Szene gucke in, ist ja nicht Boomers Quartier, ist ja so ein Gemeinschaftsquartier, wo sie da auf Bolter trifft. Und dann eben diese Totale und ist alles so sorgfältig ausgeleuchtet mit strategisch gut platzierten Lichtern und so. Es wirkt alles sehr elegant, also ungewöhnlich elegant für Battlestar Galactica. Und auch der Score von Bear McCreary ist ein bisschen ungewöhnlich, weil er so diese üblichen Themen, die er anspielt, darauf verzichtet. Zum Beispiel dieses Hetzigs-Thema, was das immer spielt, wenn sie mit Bolter redet. Dieses dim. Und das haben sie einfach weggelassen diesmal. Und ich dachte, ja, danke. Also die ganze Episode fühlte sich für mich so ein bisschen wertiger an. Und ich muss jetzt einfach auch mal auf Teil 2 gucken mit demselben Regisseur auf dem Stuhl. Und mal gucken, ob ich belastbare Beweise dafür finde, dass es wirklich anders inszeniert ist als vorherige Folgen oder ob das einfach jetzt ein Trugschluss ist meinerseits.
Für mich fühlte sich das inhaltlich so an, weil ich das Gefühl habe, dass wir jetzt endlich auch Antworten bekommen. Eigentlich, wenn wir jetzt hier mit unserer Diskussion heute fertig sind, sitze ich hier mit noch viel mehr Fragen als vorher, stelle ich gerade mal so fest. Aber eigentlich, also hier kulminieren einfach ganz viele Dinge. Wir haben ganz viele Storyfäden bekommen, die sich jetzt durch die Staffel gezogen haben und jetzt am Ende kommt alles nochmal zusammen und hoffentlich werden wir auch die eine oder andere Antwort bekommen, bevor wir dann eben in die nächste Staffel reingehen. Und das ist das, glaube ich, inhaltlich, was es für mich ein bisschen wertiger macht, weil ich das Gefühl habe, jetzt zahlt sich einfach vieles aus, worauf wir ganz lange gewartet haben. Zum anderen, wie gesagt, bin ich wirklich begeistert vom Schnitt. Da habe ich jetzt, kann ich vielleicht für nächste Woche nochmal nachrecherchieren, wenn sich das rausfinden lässt, wer das denn gemacht hat und ob das der gleiche war wie sonst oder ob das jemand anders war. Also, oder ob da hier vielleicht dann Ronald D. Moore oder wer auch immer, also oder David Icke oder wer auch immer oder vielleicht sogar Reimer selber Einfluss drauf genommen hat, so deutlich, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist mir wirklich sehr deutlich rausgefallen, diese parallel und ineinander geschnittenen Handlungsstränge. Das hat sehr gut funktioniert, vor allen Dingen auch angesichts der Menge der verschiedenen Handlungsstränge. Und tatsächlich haben wir, ich finde, du hast da absolut recht, ich finde, es wirkt von den Bildern, die wir sehen, es wirkt irgendwie wertiger. Und ich glaube, das hängt echt damit zusammen, dass weniger gewackelt wird und weniger Schatten sind und wie du schon sagst.
Oder dass es auf Caprica aber ausnahmsweise nicht regnet.
Ja, genau. Und so. Und ja, also. Ja. Aber, also ich kann mich dir da nur komplett anschließen.
Zum Schnitt kann ich nur so viel sagen, jetzt nicht in Bezug auf einzelne Szenen, wie zum Beispiel die Montage zu Beginn, die Edward James Olmos und Jamie Bamber wohl auch selber choreografiert haben. Ich weiß nicht, ob das von vornherein als Montage konzipiert war, aber Ron Moore erwähnt in seinem Podcast-Kommentar, dass die Serie mehr, also diese zwei Teile mehrfach neu umgeschnitten werden musste, weil einfach bestimmte Handlungsstränge vorgezogen und andere wiederum nach hinten gerückt wurden, weil einfach sonst die zweite Folge zu voll gewesen wäre. Eigentlich sollte die erste Folge damit enden, dass der Erkundungsraptor, also nicht der Erkundungsraptor, der als erster losfliegt, so von wegen, mach mal ein paar schöne Satellitenaufnahmen, sondern schon der zur Oberfläche fliegen soll, abstürzt. Und das war das Ende der ersten Folge. Und dann haben sie einfach festgestellt, verdammt, jetzt haben wir doch so viel für die zweiten 45 Minuten. Wir müssen einiges nach vorne ziehen und einiges nach hinten schieben. Und deswegen war wohl deswegen auch einfach aus der Not geboren, weil man viel unterkriegen musste in 88 Minuten. Ja.
Aber siehst du ja, manchmal kommt dann sowas bei raus und Ich fand, das war gut.
Ja, und ich wollte nur kurz ergänzen zu dem, was du eben sagtest, zu Hetzix hat ja so Königinnenwissen, hat ja einen Wissensvorsprung und deswegen ist sie wahrscheinlich doch nicht einfach nur eine Psychose in Boulders Kopf. Ja, absolut. Ich habe mir das auch zum ersten Mal gedacht, hier ist es doch relativ eindeutig, möchte ich meinen. Er
hat es schon einmal zwischen in der Staffel.
Ja,
aber
ja. Die ganze Figur ist ja so konzipiert, sagt ja auch Ronald D. Moore immer, dass man sich im Grunde alles herbei erklären kann, was sie tut, einfach damit, dass Boulder sich das einbildet. Aber hier, denke ich auch, sind es diverse Momente, bei denen ich dachte, vielleicht doch nicht. Bei dem, was du gerade erwähnt hast, so von wegen, sie weiß, dass da irgendwas geplant ist und weswegen Boulder von der Galaktika runter müsste. Dann noch die Szene, in der eben Boulder seinen Kopf gegen den Spiegel gerammt bekommt.
Ja.
Und dann aber auch, es wird so beiläufig gesagt, Boulder gewinne immer beim Kartenspiel. Und da dachte ich mir, das ist vielleicht, weil Hetzix ihm immer Einfluss hat, was die anderen für Karten haben, für Blätter.
Wobei man jetzt dazu sagen muss, also ja, sie hat dieses Königinwissen, dieses Herrschaftswissen, aber es stellt sich ja als falsch heraus.
Ja.
Das ist vielleicht hier noch echt wichtig. Weil
tut es das?
Vielleicht, ja, vielleicht hat sie das ja eben nicht, weil es ja falsch ist. Also vielleicht war es dann doch er selber. Weil sie sagt ja, dass er eben von der Galaktika runter soll, weil auf der Galaktika was passieren wird. Und das tut es ja nicht, sondern es passiert dann über Kobol. Und sie hat sie ihn dann absichtlich in diese Situation reingeschmissen? Also wollte sie ihn vielleicht loswerden? Fragezeichen. Man weiß es nicht.
Oder wusste sie, dass der Raptor, in dem er sitzt, unbeschadet sich wahrscheinlich retten kann auf die Oberfläche, auf die Planetenoberfläche?
Ja, aber das wäre natürlich sehr, ich glaube, sie kann viel planen, aber ob sie das planen kann, welches dieser Schiffe dann?
Wahrscheinlich nicht. Ich muss auch dazu sagen, was tatsächlich jetzt auffällt, wenn man eben zum zweiten Mal so eine Folge in kurzer Abfolge guckt, wie ich es jetzt getan habe, ist eben, dass der Schauspieler, der mit hier Katie Sackhoff zu Beginn im Bett liegt, nicht derjenige ist, der Boulder spielt, James Callis. Aber auch zum Beispiel, dass der Raptor, der sofort zerstört wird von dem zylonischen Schiff, nur besetzt ist mit lauter Leuten, die wir nicht kennen.
Ja, natürlich.
So die typischen Star Trek Red Shirts einfach. Du, wir haben noch eine Menge zu bereden nächste Woche, beziehungsweise am kommenden Donnerstag, weil wir euch nicht so lange warten lassen wollen auf den zweiten Teil dieses Zweiteilers und genau.
Das ich freue mich drauf.
Nicht eine ganze Woche
schwach. Ich bin gerade so gehypt. Ich würde jetzt sofort gerne gleich die zweite Folge sehen.
Mach das doch.
Vielleicht.
Okay, folgt uns gerne bei Blue Sky, bei Insta. Da ist zumindest Britt Marie, aber ich nicht. Und wo auch immer ihr uns findet, abonniert uns und lasst uns auch gerne unter patreon.com/Bardos Kino 2 Kröten pro Monat da. Dann hört ihr jede Folge Bardos Kino Galactica eine Woche vorab. Oder schickt uns einfach eine Mail mit euren Fragen, Wünschen, Feedback für die kommenden, ich weiß nicht, wie viele gemeinsame Folgen haben wir noch, gut 60 Bardos Kino Galactica. So.
Und ansonsten die klassische Hausaufgabe wie jede Woche, bitte einer Person empfehlen, die uns noch nicht kennt.
Ja.
Und gerne auch ein paar Sterne da lassen, wenn ihr Bock habt oder eine Rezension, da freuen wir uns immer besonders drauf. Das macht uns ein bisschen sichtbarer, so ganz generell. Ich finde ja immer, wenn aufgerufen wird, den Podcast zu hinterlasst uns Sterne, eine Nachricht, Klicks, whatever, dann finde ich es immer so ein bisschen so, auf der anderen Seite, wenn die anderen das können, warum, dann können wir das auch, so, Punkt.
Genau, danke an Mimi, die uns diese Woche vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie alt die Rezension ist, ich glaube schon aus dem Oktober, danke dafür, bei iTunes oder Apple Podcast bewertet
ja,
hat.
Ja, wir freuen uns immer.
Dankeschön.
Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.
Jo. Bye-bye.
Relax, Garpalos. He just jumped away. Repeat. Starbuck and the Raider just jumped away.
She wasn't scheduled for a jump test. Where the hell did she go?
Home.